Oh, wie geht's denn so? Was trinkst du denn da? Oh, was ist denn das? Eine Erdbeermargarita? Oh ja, kann ich mal, darf ich mal trinken? Oh.
Würdest du aus heutiger Sicht rückblickend Nena nochmal machen?
Auf gar keinen Fall. Wenn du jetzt ein Liebesgeständnis machst an jemanden, dann sagst du doch nicht, hey, pass auf, ich liebe dich, können wir dann irgendwie dahin gehen und bla 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 bla. Du sagst irgendwie, hey, ich liebe dich. Ja, sag mal, wusstest du das? Nee. Scheiße. Natürlich habe ich für Drumeo zum Beispiel diesen Song in 15, 16 geschrieben oder sowas. Ist für Drumeo. Na klar, natürlich. Was soll ich machen? Ich kann mich schlecht in eine Band einfügen.
Bist nicht so der Banddemokrat.
Überhaupt nicht. Du, ich verliere tatsächlich schon die ganzen deutschen Worte. That's why God gave us indicators. Und ich denke mir, also, so, guck mal, jetzt schenke ich mir noch einen ein. So.
Na dann Prost und herzlich willkommen zum Tontalk, dem Interview-Podcast von GEMA Music. Mein Name ist Ben Flohr und ich möchte von meinen Gästen wissen, wie es sie in das Musikbusiness verschlagen hat, wie sie zu den Menschen geworden sind, die sie sind, was sie antreibt und was sie bewegt. Ein kurzer Hinweis in eigener Sache: Wir haben unseren Veröffentlichungsmodus geändert. Wir werden nämlich nicht mehr, so wie in der ersten Staffel, in kurzer Zeit wöchentlich eine Folge droppen. Ihr bekommt unsere Gespräche ab jetzt so im lockeren Monatstakt um die Ohren gehauen. Dadurch können wir viel, viel flexibler auf euch und auf unsere Gäste reagieren. Ob ihr das jetzt gut oder schlecht findet, schreibt es in die Kommentare oder an podcast@gebermusic.com. Da könnt ihr dann auch gleich die ersten Gästewünsche loswerden. So, aber jetzt zu meinem heutigen Gast. Kaum ein Name wurde so häufig von euch gewünscht wie seiner. Er gilt als der erste internationale Schlagzeugexport aus Deutschland und hat mit seinen Fähigkeiten am Drumset, aber auch mit seiner Art an Musik heranzugehen, die Drummerwelt mehr als einmal aus den Angeln gehoben. Wir besprechen in einem sehr ausführlichen Talk, warum er aus seiner Heimatstadt Hannover erst nach München und dann über den Teich in die Gegend von San Diego gezogen ist, warum Frank Zappa so ein großer Einfluss für ihn war und was ihn im Straßenverkehr so richtig zur Weißglut bringen kann. Ich bin für dieses Gespräch nicht nach Kalifornien gereist, schade eigentlich, sondern habe mich mit meinem Gast virtuell getroffen. Darunter hat leider die Soundqualität ein bisschen gelitten. Denn zum einen musste ich seine Stimme per Stream aufnehmen und zum anderen hat die blöde Aufnahmesoftware öfter mal was Doofes mit meiner Stimme gemacht, wenn Marco gleichzeitig gesprochen hat. Naja, ich hoffe, es ist okay für euch. Freut euch mit mir auf einen der einflussreichsten, umtriebigsten und nettesten Drummer, Komponisten, Produzenten, na halt, Musiker, den die Bundesrepublik Deutschland je hervorgebracht hat. Herzlich willkommen, Marco Minnemann.
Schönen guten Morgen oder gute Nacht.
Um es kurz aufzulösen, liebe HörerInnen, Marco ist heute derjenige mit dem Wein. Bei ihm ist es
oh, ja.
Gut an die Mitternacht. Ist das eine Zeit, in der du häufig aktiv bist? Also wärst du jetzt, hast du dich jetzt, kämpfst du dich gerade für mich wach oder bist du so um die Zeit ohnehin noch?
Nein, ich bin wach. Ich gehe normalerweise so um eins oder zwei ins Bett nachts und ich mache hier, du siehst mich ja gerade auch hier im Schlagzeug sitzen. Ich nehme auch immer noch auf hier spät und komponiere Zeugs und ne, also das ist so mein üblicher, wie soll ich das sagen, täglicher Werdegang.
Okay, ja, ja. Über den typischen Tagesablauf eines Marco ja. Minnemann würde ich später auf jeden Fall gerne nochmal sprechen. Ich würde dich aber gerne nochmal, also die schlagzeugspielende Zuhörerschaft unseres Podcasts kennt dich natürlich in- und auswendig vermutlich, die anderen möglicherweise nicht. Deswegen würde ich gerne einmal ganz kurz erzählen, wer du bist und wo du herkommst. Lausche aufmerksam, denn das Internet lügt häufig. Wenn irgendwas ist, wenn ich irgendwo Quatsch erzähle, gleich reingrätschen. Damit wir gleich mal auch Wikipedia ein bisschen gerade ziehen. Ich hoffe, die Autoren fangen langsam regelmäßig an, diesen Podcast zu hören. Wir haben schon so viel korrigiert. Ich bin gespannt. Also, mein Gast, Marco Minnemann, ist am 24. Dezember ein Heiligabendkind, 1970 in der niedersächsischen Hauptstadt Hannover geboren und aufgewachsen. Mit 6 Jahren trieb es ihn an die Orgel. Dann später kam der Wechsel zur Gitarre und mit 11 Jahren dann auch ans Schlagzeug, unter anderem mit einem seiner ersten Lehrer in Hannover, Manfred Kahl. Unterricht hatte er später bei dem unter anderem bei dem Free Jazz Drummer Abby Rader, meines Wissens an der Universität Braunschweig.
Dann gibt es einen kleinen Gap in der Erzählung, da werden wir uns nachher noch drüber unterhalten. Mit 16, das kann man nochmal sagen, hat er sich mal daran gemacht und sämtliche Zappa-Werke transkribiert. Er nennt Zappa ohnehin als einen seiner wichtigsten Einflüsse. Mit 19 Jahren ging es dann langsam in die Professionalität. Er zog nach München und wurde da von der Band Freaky Fucking Weirdos engagiert und hatte damals damit seinen ersten Major-Deal. Gleichzeitig gab es das, ich glaube ziemlich gleichzeitig, gab es das Projekt Illegal Aliens mit Artemis Gunaki, mit der er auch verheiratet war und einen Sohn hat. Ab dann gab es kein Halten mehr, eine erste Live-Tour mit Nina Hagen, unzählige weitere Engagements, man kann sie kaum zählen, Solo-Projekte. Er war der erste deutsche Schlagzeuger überhaupt auf dem Modern Drummer Festival in Toronto.
New York.
Ich glaube, Toronto habe ich tatsächlich von Wikipedia. Leute, korrigiert das. Modern Drummer Festival, nicht Kanada, nicht Toronto, es war New York, Ostküste.
Ja.
1997 ging es dann weiter und er war für 2 Jahre, da ging es nicht weiter, es ging die ganze Zeit weiter, aber da, das wurde nochmal recht bekannt, 1997 wurde er für 2 Jahre und eine Platte Mitglied der Band H-Blocks, die in Deutschland ausgesprochen bekannt war, gerade zu dieser Zeit. Anfang der 2000er muss es gewesen sein, auch das können wir später nochmal näher definieren, zog Marco dann nach Kalifornien, genauer nach San Diego, wo er heute noch lebt und arbeitet. Ich hatte es schon erwähnt. 2003 produzierte er das erste Soloalbum von Paddy Kelly, auf dem er auch einige Instrumente selbst spielte und das immerhin Platz 13 der deutschen Albumcharts erreichte. 2010 ist er nochmal ins Licht, der auch weniger schlagzeugaffinen Öffentlichkeit gespült wurden, weil er als einer von 7 Drummern bei den Prog-Rock-Veteranen von Dream Theater vorspielte. Er hat den Job dann am Ende nicht bekommen oder nicht genommen,
wer weiß. Ja,
das hält ihn allerdings nicht davon ab, nach wie vor mit den Musikern von Dream Theater in Kontakt zu stehen und auch gelegentlich in der einen oder anderen Zusammensetzung mit denen zu spielen, wie zum Beispiel mit dem Tastenzauberer Jordan Rudess zusammen mit Tony Levin am Bass in der Formation, jetzt bringe ich die Reihenfolge wahrscheinlich durcheinander, Levin Rudess oder Rudess Levin Minnemann oder Levin Rudess Minnemann, wie man es auch nennen will. Allerdings, also um jetzt, wenn wir jetzt hier alle Touren und Platten und Projekte aufzählen wollten, an denen Marco beteiligt ist, das würde jeden Rahmen eines halbwegs hörbaren Podcasts sprengen. Man sollte auf jeden Fall mal die Aristocrats erwähnen.
Ja,
auf jeden Fall. Und genauso auf jeden Fall das aktuellste, glaube ich, eigene Duo mit Randy McStein.
Genau.
Das übrigens fantasievollerweise McStein und Minnemann heißt.
Ja.
Und von dem man derzeit regelmäßig Output unter anderem in den sozialen Medien findet. Also wirklich jede Menge Songs. Genau. Darüber müssen wir unbedingt noch ein bisschen näher sprechen. Marco, bis dahin erstmal alles einigermaßen okay, bis auf New York und Toronto?
Ja, bis auf Toronto und New York ist okay. Und einige Sachen, ja gut. Ich habe mit Paul Gilbert 1999 schon gespielt und dann auch 2004 eine Platte gemacht. Wir haben 2 Platten aufgenommen. Nena, ich habe auf der Nena featuring Nena gespielt, 99 Luftballons und die, also die neuen Versionen, die ja auch richtig gut gelaufen sind. Udo Lindenberg habe ich gespielt.
Ja, was hast du bei dem gemacht? Genau, Udo Lindenberg hast du
gespielt. Habe ich eine Tour mitgespielt und eine Single auch aufgenommen.
Das ist total lustig, weil ich hatte in diesem Podcast, war einer meiner wirklich auch sehr faszinierenden Gäste, Bertram Engel. Und da haben wir auch darüber gesprochen, dass es ja eine Phase gab, in der er nicht, also er hat ja lange und viel und immer noch bei Udo gespielt. Und dann gab es eine Phase, in der er nicht bei Udo gespielt hat. Ich glaube, Udo war ein bisschen genervt davon, dass Bertram ein bisschen viel mit Peter Maffay gespielt hat. Und hatte dann andere Und in der Zeit muss es dann wohl gewesen sein, in diesem Gap.
Ja, ich hatte mal, oh mein Gott, ich habe mit ihm da ein Jahr oder so zusammengespielt. Und da habe ich auch eine sehr, sehr gute Geschichte. Habe ich einige Geschichten, einige die wir auch ausstrahlen können. Und einige, oh, wie geht's denn so? Was trinkst du denn da? Oh, was ist denn das? Eine Erdbeermargarita? Oh ja, kann ich mal, darf ich mal trinken? Oh. Und dann so die Managerin so, nee, du darfst doch gar nicht und so. Oder, okay, ja, ich versuche nur ein bisschen. Kurz mit annippen. Aber da waren einige Sachen dabei. Aber eine sehr schöne Live-Geschichte habe ich dann da, die wir erzählen können.
Ja, hau raus.
Also, das war so eins der. Also sogar die Leute hier in den Staaten oder sowas, die obwohl einige ja den Lindenberg nicht kennen von hier. Ne?
Aber es gibt Leute in den Staaten, die ihn kennen?
Ja, es gibt einige Leute, die ihn kennen oder schon mal von ihm gehört haben oder so, oder ihn am Fernsehen gesehen haben, wenn sie auf Tour sind. Aber diese eine Geschichte, wo ich gerade eingestiegen bin in der Band, das war so frühe 2000, also 2001, 2002, glaube ich. Und wir hatten dann so ein, das war mein erster Gig mit ihm. Das war in Dresden, ne? Und zwar auf so einem Open-Air-Festival. Und da waren 20.000 Leute. Und ich hatte mich natürlich darauf konzentriert, die ganzen Songs richtig zu spielen. Wir haben auch dann ja geprobt davor und so. Das war eine gute Vibe. Super Leute, Steffi Stefan und Kravetz, Jean-Jacques Kravetz ist dabei gewesen und natürlich Udo. Und wirklich total nette Leute, super Atmosphäre. Und ich, wie gesagt, was ich dann ganz vergessen hatte, war, dass wir dann den Song Mädchen aus Ost-Berlin gespielt haben. Kennst du den Song noch?
Ja, sagt klar. Was?
Ja. Und wir hatten ja den Mauerfall, dann Anfang der 90er sozusagen, ne? Also 89, genau. Und dann ging's dann da irgendwie los, dann wurde es ja so langsam aufgebaut. Aber der Udo, der hat ja dann gar nicht so groß da gespielt. Und das war so eins seiner ersten größeren Konzerte. Und dann spielten wir Mädchen aus Berlin. Und dann bin ich erstmal aufgewacht. Und ich dachte mir, oh mein Gott, das ist doch, wir sind jetzt gerade hier. Und dann kommt ja das Ding, so ich muss jetzt wirklich gehen, ich habe ja nur einen Tagesschein und vielleicht das nächste Mal ein bisschen länger, vielleicht ein bisschen enger, wir wollen doch nur zusammen sein. Und als diese Textzeile gekommen ist, ne, hast du 20.000 Leute weinen sehen und klatschen und alles, das war sehr emotional. Ne? Und das sind so Sachen, die sind wie man hier so schön sagt, preislos, also das kann man nicht bezahlen. Ne? Das ist, denkst ja, wow, das hat einen großen Impact gehabt, ne? Das war schön. Also das war auf jeden Fall schön. Und dann natürlich die andere, die Kehrseite davon war dann natürlich Nena, ne?
Ja, das ist also tatsächlich, in meinem ersten Fragenblock kommt direkt dieser Name vor, lustigerweise. Mal ganz doof gefragt, musst du nicht beantworten, aber würdest du aus heutiger Sicht rückblickend Nena nochmal machen?
Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Und das eigentlich aus persönlichen Gründen auch. Also ja. Das war wirklich sehr... Naja, wie gesagt, ich will ja da nicht. Aber ich meine, die Medien, die sagen ja schon genug, ne? sagen wir mal so, das war nicht, sagen wir mal, die verbindlichste Zeit und auch die, es war ein bisschen so, also auch so vom musikalischen Aspekt und sowas, nicht wirklich wie soll man das sagen, der Gipfel des Berges oder sowas. Also das muss man, ja, ich habe das schon so ein bisschen bereut, kann ich ja nicht sagen. Also immerhin bin ich ja da. Ich habe ja auch dann eine goldene Platte dafür bekommen, für die ich dann noch nachfragen musste zweimal, bevor sie mir die geschickt haben. Und dann noch 6 Monate irgendwie Briefe schreiben, nicht nur ich, sondern alle anderen auch, damit die endlich bezahlt werden. Also und so weiter und so fort. Also es gibt halt solche Künstler und auch andere Künstler. Und wie gesagt, ja, das war jetzt nicht unglaublich elegant. Aber naja, ich habe das mitgemacht und wir haben die Tour gemacht, die Platte natürlich gemacht davor. Und das war okay. Aber die haben mich dann auch weiter gefragt, ob ich dann noch die nächste Tour mitspielen will. Und ich habe das abgelehnt.
Sowas. Wie wählst du denn aus, für wen und was du gerne spielen möchtest? Was macht das für dich aus?
Mittlerweile einfach nur... Ich wähle einfach nur aus, was mir gefällt. Das ist wirklich genau das Ding. Also was mir zusagt, das mache ich. Also die ganzen Zeiten sind da vorbei. Ich meine, guck mal, wenn du jetzt so ein Teenager bist oder 20, 25 Jahre, dann willst du alles mitmachen. Das Ganze in Roses ist Nena oder Udo Lindenberg oder irgendjemand. Ne? Das ist jetzt alles okay. Das ist auch völlig wertfrei jetzt gesagt. Aber ja, und irgendwann denkst du dir, Moment mal. Das eine Ding, was ich da gemacht habe, das gefällt mir doch überhaupt gar nicht. Warum habe ich das überhaupt gespielt? Und ich denke mal, je mehr man irgendwie im Katalog hat, desto mehr kann man auch darauf, auf seine Geschichte zurückblicken und dann einfach auswählen, was wirklich wichtig ist. Ich denke, das kommt automatisch. Ne? Das ist bei mir irgendwie eher mit den Aristocrats bewusst geworden. Weil guck mal, gerade hier in den Staaten ist es so, dass die meisten Musiker, da muss ich jetzt einfach mal ein bisschen ausholen. Und zwar...
Sehr gerne. Wir sind der Podcast des Ausholens.
Wunderbar, wunderbar. Weil hier ist es ja wirklich so, jeder größere Name wird einfach gespielt, ob man den jetzt mag oder nicht. Ne? Das passiert hier ganz oft. Und Leute können es einfach nicht verstehen, wenn du was ablehnst. Weil die denken, oh, wenn jetzt Lady Gaga kommt, dann spielst du doch wahrscheinlich Schlagzeug da, oder? Und die würden das gar nicht verstehen, wenn du jetzt sagst, nö. Das ist so ein Ding, das ist so eine Sache. Da denkst du, Moment mal, wie lange willst du das machen, Sideman, dass du irgendwie dann quasi nur der Mitarbeiter bist oder sowas? Wenn du eine erfolgreiche Band hast, zum Beispiel die Aristocrats, wir sind richtig erfolgreich mit dem Kram. Ich meine, natürlich, wir spielen nicht vor 20.000 Leuten, aber wir spielen teilweise vor 1.000 oder 2.000 Leuten auch, hier und da. Und wir sind ein Trio und haben eine kleinere Crew. Und geldmäßig verdienen wir teilweise mehr, als wenn wir auf Tour mit einem größeren Act sind. Und das ist unsere eigene Musik und wir kriegen auch Royalties. Also insofern, das muss man sich mal überlegen. Aber die meisten Musiker hier sind schon so gepolt, dass sobald irgendwie was auftaucht, was kommerziell erfolgreich sein könnte, oh ja, da muss ich hin.
Bei die meisten Musiker hier, muss man mal sagen, ich meine, du lebst man könnte sagen, so im größeren Einzugsgebiet L.A., das heißt, also in der Gegend, wo so die Studioszene weltweit eigentlich überhaupt, also wir reden jetzt tatsächlich von The Greatest, so, und also von der Szene redest du aber auch.
Von der Szene rede ich, genau.
Da gibt's auch aber, ich meine, da gibt's auch Koryphäen, die da irgendwie, also die mit Sicherheit jetzt nicht mehr jeden Shit mitspielen, ist das so Gestus? Also ist das einfach so, wenn man fragt, spielt man eigentlich, wenn man Zeit hat?
Ja, du, es gibt dann die Menschen, die ja schon immer gemacht haben, seit 40 Jahren teilweise. Und das sind dann einfach, das hat sich bei denen so eingebrannt, ne, wie man so schön sagt. Und dann machen die das auch. Und das ist auch wunderbar. Aber das sind dann auch oftmals Musiker, die nie ein Soloalbum gemacht haben, zum Beispiel, oder die nie eine eigene Karriere hatten.
Ja, manchmal ist es aber manchmal ist es auch gar nicht so. Also ich meine, wenn ich jetzt, wo wir gerade von L.A. reden, wenn ich so an Vinnie Colaiuta denke, zum Beispiel, der wirklich alles rauf und runter gespielt hat und eine unfassbare Schlagzeugerkarriere oder ein unfassbarer Schlagzeuger ist. Und der hat, ich kenne jedenfalls nur das eine Soloplatte gemacht, auf der auch eine Nummer ist, die ich echt gut finde. Und ansonsten muss ich sagen, ist schon hat ein Schlagzeuger eine Soloscheibe gemacht, was nicht unbedingt immer schön ist. Also mehr Schlagzeuger als Musiker. Also manchmal ist es jetzt auch nicht schlimm, wenn die Solokarriere nicht.
Ja, ich muss ganz ehrlich, guck mal, ich bin ja immer rangegangen, als da ich ja erst Orgel und Gitarre auch dann gespielt habe und das auch nach wie vor alles mache, gehe ich immer eher als Komponist an die ganze Geschichte ran. Also ich denke nie wirklich vorwiegend als Schlagzeuger. Natürlich, wenn mich jemand bucht auf ein Drumfestival oder ich soll irgendwie mal ein Schlagzeugvideo machen, das mache ich auch gerne. Ja, natürlich mache ich dann auch ein Schlagzeugvideo und zeige das. Aber wenn du mich so siehst oder was ich so auch auf Social Media poste, du siehst...
ständig mit Gitarre.
Oftmals, dass ich mit Gitarre da bin oder auch Songs schreibe oder auch dann Texte irgendwie erkläre und den ganzen Kram. Das ist wirklich das, wo ich mit angefangen habe und wo ich auch mit aufhöre.
Und, wo du mit angefangen hast? Also das heißt, wo du jetzt in deinem musikalischen Werdegang, warst du als erster sozusagen Komponist?
Ja, natürlich. Wenn du mal die ganzen ersten Platten von mir siehst, in den Anfang der 90er, Mitte 90er von Illegal Aliens und auch meine Soloplatten, das sind alles songorientierte Sachen. Guck mal, es gibt zwei verschiedene Aspekte, ne? Oder drei, sagen wir mal drei. Und das habe ich aber immer auch alles umarmt und zwar auch nie kritisiert, weil ich hatte diese ganzen Facetten. Ich bin ja klassisch trainierter Musiker sozusagen und ich war auch daran wirklich an Wissenschaft interessiert, also an der Knowledge, ne, sozusagen. Ne? Das heißt irgendwie, dass ich mich wirklich interessiert habe, also auch das Schlagzeug weiterzubringen, weil ich hatte Sachen von meiner Orgel, von dem Orgelunterricht einfach übernommen. Also was ich mit dem Fußbass gespielt habe, dachte ich mir, Mensch, du, ich würde aber auch gerne Paradiddle, die ich bei George Lawrence Stone im Buch gesehen habe, mit den Hi-Hats spielen, ne? Und nicht nur mit den Händen. Und dann auch auf der Seite gegen diese Seite und dann auch, ne, über Kreuz. Und das hat wunderbar funktioniert und das war für mich ein großartiges Gefühl. Und zwar gar nicht jetzt, oh, ich habe jetzt was technisch erreicht, was die Leute jetzt irgendwie wegbläst, sondern einfach nur, wow, ich habe irgendwas jetzt gemacht, was ich in meinem Kopf gehört habe, was ich vorher nie gehört habe.
Und das ist sowieso so ein Ding, was ich bei dir ganz oft mitkriege, dass du Dinge gar nicht so machst und denkst, ah, das ist geil, sondern dass du Dinge scheinbar vorher hörst in dir und dann rausfindest. Also dein Ganzes, das vielleicht auch für die liebe Nicht-SchlagzeugerInnen, bitte ganz kurz, falls es euch zu nerdig ist, spul kurz vor, aber das muss jetzt sein. Du hast ja unter anderem zwei Bücher rausgebracht. Das erste davon heißt, wenn ich richtig, Extreme Interdependence, heißt das so?
Ja.
Ist das richtig? Maximum Interdependence, so?
Ja, nee, das heißt Extreme Interdependence und das andere heißt Maximum Minimum.
Und dieses Kram in dem Buch, da erzählst du mal irgendwann, du erzählst irgendwann im Interview genau diesen Werdegang. Also du hattest im Kopf, das müsste ich eigentlich jetzt so und so machen können. Dann hast du, was du da im Kopf hast, geübt, was ich einen total abgefahrenen Ablauf finde, also einen total musikalischen Ablauf, aber ich finde es schon crazy. Dann hast du geübt, was du schon im Kopf hattest, bis du es konntest. Und daraus basiert dann so ein bisschen das Material deines ersten Buches. Aber ich finde diesen, also es ist schon extrem komponistischer Approach. Also so.
Ja, und ich hoffe auch, dass die Leute das richtig verstehen. Und zwar, das war ja auch gerade die Zeit, wo das dann rausgekommen ist, diese Bücher. Nebenbei der Extreme Interdependence, das war gar nicht meine Idee. Also den Titel, das hat dann Warner Brothers gewählt. Und Dom Formularo, der hat dann auch noch, oh, das, what you do is not independence, that's interdependence. Und das hat denen gefallen. Und wir haben uns alle totgelacht und haben gedacht, und ich war ein bisschen skeptisch. Ich dachte, Mensch, du, also, da geht's dann wieder in so eine Sportmusikliga, aber das will ich ja gar nicht. Deswegen habe ich das dann auch so erklärt im Buch Und das einfach nur als eine, wie soll man das sagen, eine Vorlage zur Komposition und zur Freiheit am Drumset, ne, zu wählen. Und das war ja auch gerade die Zeit, wo die Schlagzeuger quasi diese ganze Recognition, diese Aufmerksamkeit bekommen hatten, was die Gitarristen ja in den 80ern hatten. Diese ganze Shredding und höher und weiter und wer kann mehr extrem und was. Und wir Drummer hatten das dann irgendwie komischerweise, also mit Veröffentlichungen und sowas dann Anfang, ja, Ende der 90er, Anfang 2000, da ging das mal so für 4 Jahre los und da hat jeder seine DVDs rausgebracht.
Genau,
und das
Hudson ist ganz groß geworden.
Ne? Ah, da, ja, und dann war es auf einmal alles weg, ne? Ja. Aber das hab ich irgendwie ziemlich schnell kommen sehen und ich habe das ja immer nur am Rand so mal gemacht. Ich habe dann da so ein paar Sachen rausgebracht und klar erkläre ich gerne mein Konzept und nach wie vor poste ich auch mal darüber. Aber ich will immer sicherstellen oder sicher gehen, dass die Menschen einfach wissen, dass ich ein Komponist bin und nicht das einfach dazu mache, um technisches Feuerwerk abzuliefern, ne? Aber ich denke, da gibt es halt, wie ich das schon angedeutet habe, so 3 verschiedene Facetten, die ich aber auch alle dann umarme, sozusagen embrace. Und zwar, wenn du jetzt mal gerade nichts zu sagen hast, was jetzt irgendwie, sagen wir mal, fundamental wichtig ist oder essentiell, mit wenigen Worten, tja, dann sagst du es halt mit vielen Noten. Ne? Da gibt es diese Art, ne? Von dann, okay, dann schreibe ich jetzt mal irgendwas, was die Leute umhaut oder ein Feuerwerk oder irgendwas, aber das sagt dann einfach nicht viel anderwertig, ne? Sondern das hören sich dann Menschen an und sagen, oh, hast du das gehört? Und das ist auch okay, da habe ich auch einige Songs von. Und dann gibt es halt die Songs, die dann halt wirklich nur mit Atmosphäre arbeiten oder auch mit Sound und Groove, was wirklich essentiell wichtig ist, denke ich mal. Und dann halt aber auch die lyrische Basis, ne? Also dann wirklich zu schreiben und du kannst wirklich mit wenigen Worten irgendwas aussagen. Das sind so, also 2 und 3 sind eher so meine, ist eher so meine Auswahl, meine der vorwiegende Aspekt. Aber ich kann natürlich nicht ausschlagen, dass technische Aspekte auch wichtig sind. Ich finde das toll, einfach irgendwie mal so die Grenzen zu brechen hier und da, ne? Und ab und zu, genau wenn es richtig ist, mal das auszupacken. Und dann so, wow, was war das denn, ne? Das finde ich cool, weil, guck mal, das ist ja wie Sprachenlernen, ne? Und ich finde das dann immer so witzig.
Ah, das finde ich einen super Vergleich. Ich finde das im besten Vergleich. Ich fand schon immer, dass es in der Musik so ist, du musst, wenn du gute Lyrik schreiben willst, musst du deine Sprache beherrschen, musst die Grammatik beherrschen, musst viele Wörter kennen, aber du musst ja nicht die ganze Zeit quatschen. Genau. Also jemand wie Hemingway, der ein fantastischer Sprachkünstler war, der hat teilweise mit 6 Worten Leute zu Tränen gerührt,
ja.
Konnte aber auch natürlich Pamphlete aufsetzen. Ich finde das einen mega Vergleich.
Ja, ich wollte das komischerweise gerade, da habe ich gerade noch vorher dran gedacht, bevor wir gerade gesprochen haben, habe ich gerade an das Ding gedacht, das wollte ich bei DW auch sagen, und zwar, das ist das Ding, wenn du jetzt ein Liebesgeständnis machst an jemanden, dann sagst du doch nicht, hey, pass auf, ich liebe dich, können wir dann irgendwie dahin gehen und blablabla, du sagst irgendwie, hey, ich liebe dich. Das macht mehr Sinn als irgendwie einen Haufen Worte teilweise, ne? Und das ist schwerwiegend und das ist, das hat Gewicht, sagen wir mal so, nicht schwerwiegend, das hat Gewicht. Also ich bin nach wie vor an dem Alphabet oder an Wissenschaft interessiert. Und ich finde das immer so lustig, wenn Menschen, die das verstehen, was wir machen, die beschweren sich nie darüber. Die finden das toll, was du dann irgendwie da postest oder sowas und sagen, wow, das ist eine coole Sache und stellen super Fragen oder sind davon inspiriert. Und dann gibt es natürlich Menschen, die dann auch sagen, wenn du irgendwas Kompliziertes gerade spielst oder sowas, ja, aber wozu brauche ich denn das? Ist das denn musikalisch oder sowas, ne? Und dann gibt's auch die Leute, wenn ich was ganz Einfaches schreibe, die dann sagen, du hast doch damals auch die Independence gemacht, das ist jetzt ja gerade nur, weißt du, also du ab und zu, du kannst nie alle glücklich machen, da ist immer irgendjemand, ne? Aber das Ding ist, was ich damit sagen will, also natürlich habe ich für Drumeo zum Beispiel diesen Song in 15, 16 geschrieben oder sowas, ist für Drumeo, na klar, natürlich, was soll ich machen? Und das finde ich aber auch okay. Ich habe das dann halt quasi dissected, wie sagt man das in Deutsch? Ich verlerne schon die Sprache.
Unterteilt,
dissected, genau. Und zwar, wie man das dann halt quasi teilt auf 5 oder 3, dass dann quasi eine gleichwertige Nummer bekommt.
Ich kann mich an das Video erinnern, den Knoten im Gehirn habe ich jetzt noch.
Ja, und den Song habe ich innerhalb von 2 Stunden im Hotel geschrieben, weil ich da gerade von Steve Hackett gekommen bin, von den Rehearsals, wo ich da mitgespielt habe. Naja, pass auf, aber das Ding war, es gibt ja kaum einen, der sich über Wissenschaft beschwert, dass sie Knowledge haben oder sowas. Ne? Das war für mich immer schon eine ganz komische Sache. Es muss ja nicht peinlich sein, dass man irgendwie was gelernt hat. Ne? Also das Erlernte quasi irgendwie auch zu praktizieren. Und das fand ich immer sehr, sehr witzig, dass einige Menschen immer an den Extremsten verglichen werden, was sie erreicht haben. Zum Beispiel, wenn du Steve Vai hörst oder sowas, der hat irgendwie 10 Jahre gebraucht, um dann wieder quasi zurückzukommen zum Songwriting, weil alle Leute nur da sein schnellstes Fill oder sein Tremolo-Ding oder sowas dann sich daran erinnert haben. Und das war dann Steve Vai. Ist aber nicht so. Oder bei Frank Zappa auch. Naja, wissen wir ja.
Klar, das wird immer ein wichtiges Thema. Lass uns mal, liebe Nicht-Schlagzeug-Nerds, ihr könnt ganz kurz wieder die Ohren aufklappen. Wir gehen mal ganz kurz nochmal in Markus Vita. Denn wir sind schon ganz schön weit vorne in der Vita. Wir gehen mal einen Riesenschritt zurück, weil ich habe es vorhin in der Einleitung schon gesagt, es gibt so ein paar Sachen, die man über dich findet. Und dann gibt es immer so Riesen-Gaps. Also beispielsweise, ich habe schon erwähnt, du bist sozusagen hier in meiner Hütte. Ich bin in der Gegend von Braunschweig hier.
Ach, das ist super.
Du bist in Hannover geboren und aufgewachsen. Und dann weiß man, dass du mit 6 Jahren Orgelunterricht bekommen hast und dann eben also erstmal richtig Orgel gelernt hast. Ich habe mich erstmal direkt gefragt, why? Also, wo kam das her? Orgel, wer kam auf die Idee?
Meine erste musikalische Offenbarung sozusagen war Queen. Und zwar, meine Eltern haben eine super große Schallplattensammlung, also 10.000 Platten oder was weiß ich was. Also ich bin immer mit Musik aufgewachsen, die ganze Zeit schon. Das war einfach immer da und immer vorwiegend, nicht vorwiegend, aber ja, doch mit dem Essen Musik gehört oder abends. Und mein Vater hatte auch immer dann die coolsten neuen Platten am Start. Und ein großer Jethro Tull-Fan. Das heißt also, ich habe viel davon gehört. Dann habe ich auch immer auf Konzerte mitgenommen. Und dann war dann irgendwie eines Tages Queen News of the World da und mit diesem Albumcover mit dem Roboter und so. Ich dachte mir, wow, und ich war gerade mal 6 Jahre alt. Und dann ging We Will Rock You los. Ich dachte mir, what the fuck? Und das war so, okay, was ist das denn jetzt? Also im guten Sinne. Und dann kam gleich danach We Are the Champions. Und irgendwie hat mich das direkt berührt. Ich habe dann quasi den Tennisschläger genommen von meinen Eltern und das war dann die Luftgitarre geworden. Habe ich dann auf diesem Teppich gespielt, der dann quasi meine Bühne war und dann zur
Tennisschläger, ey, geil. Damals haben alle Tennis gespielt und ich hatte es auch. Ich kann mich genau erinnern. Tennisschläger in der Hand hatte irgendwie Gitarre. Saiten.
Ja, klar. Genau. Sogar mehr Saiten als eine Gitarre, ne? So, ja, insofern, und das war so die erste Eingabe. Und dann hat er mich dann mit hingenommen zum Freund von ihm, der mit dem er gearbeitet hat und der hat eine Band gehabt. Der hat dann so. Ich glaube, die haben so Covers, aber auch so ein paar eigene Sachen gespielt. Und der war Schlagzeuger, ne? Und da habe ich mich dann einfach hingesetzt. Ich war da 5 Jahre alt oder so. Ich habe kaum das Fußpedal erreichen können. Und das war sehr, sehr lustig, weil ich habe es sofort verstanden. Die haben, glaube ich, einen Beatles-Song gespielt. Und ich habe mich dann einfach hingesetzt und habe das einfach mitgegroovt mit dem Gitarristen. Und ich werde nie das Gesicht von dem Gitarristen vergessen. Der hat dann einfach so... Fuck, der hat ja Timing und oh, wow. Und da guckt mein Vater noch so an. Und die haben der hat dann gleich mir eine Snare Drum mitgegeben, ne? Der Schlagzeuger dann danach. Und das Ding, was mein Vater dann gesagt hat, da ich noch so jung war, der hat mich dann zum Orgelunterricht geschickt. Und zwar, also hat mich natürlich gefragt, ob ich das will. Und zwar wollte er, dass ich Harmonielehre erstmal bekomme, bevor ich dann ans Schlagzeug rangehe. Was ich auch nie bereut habe.
Absolut, sehr gute Entscheidung. Also tatsächlich, Klavier, Orgel, also bei Orgel ist dann echt nochmal ein Zacken drüber. Also du hast richtig Orgel, ja. So mit 3 Manualen und also vor das Programm.
Ja, 2 Manualen und zwar, also hier
war das 2 oben und aber Füße, ne?
Ja, Füße und dann halt Griffhand und dann die Melodie und dann später, also so nach 1-2 Jahren, dann ging es dann los, wo man das alternated hat, also wo man quasi das dann...
Also quasi deine erste Independence-Übung quasi.
Genau.
Okay, aber genau dann ist ja schon mal eine Erzählung nicht ganz richtig, also nicht ganz richtig, weil, dazu kommen wir gleich, laut offizieller Vita hast du mit 11 Jahren angefangen, Schlagzeug zu spielen. Stimmt dann gar nicht, du hast mit 5 schon angefangen, Schlagzeug zu spielen, zumindest aber in diesem Spot sozusagen. Und du hast dann auch wirklich, ich glaube, also bestimmt irgendwie 3 Jahre Unterricht gehabt. Also du hast richtig Orgel gespielt. Also jetzt auch
ja,
nicht
ja.
Das war jetzt kein 3-Monats-Ausflug.
Nee, das war richtig.
Und jetzt habe ich unterschiedliche Informationen. Die eine Quelle sagt, dass du mit 11 dann gleichzeitig zu Gitarre und Schlagzeug gewechselt bist. Eine andere Quelle sagt, dass du schon in der Orgelzeit ziemlich bald angefangen hast, Gitarre zu spielen und dann eben mit 11 Schlagzeug. Was stimmt denn jetzt?
Naja, also ich hatte eine Gitarre zu Hause, aber das heißt noch lange nicht, dass
wann,
ich irgendwie
wann spielt eine Gitarre, ja.
Also ich würde sagen, dass ich, glaube ich, tatsächlich ein bisschen später angefangen habe, Gitarre zu spielen. Ich glaube, da habe ich schon das Schlagzeug war so mein Hauptinstrument. Da war ich dann voll drauf und dran, das zu lernen und habe dann auch mit Bands schon gespielt und auch tatsächlich schon Gigs gemacht, wo ich dann 12 und 13 Jahre alt war.
Jazz-Trio, ne?
Jazz-Trio, genau. Und Und die Gitarre, das ist dann, weil ich einfach die Musik, weil die Musik mir so gefallen hat. Also einfach so Led Zeppelin oder auch Queen oder auch andere Bands, so Judas Priest oder sowas. Das war sehr gitarrenlastige Musik teilweise. Und ich wollte das halt eigentlich immer schon umsetzen, weil ich hatte Riffideen in meinem Kopf, ne? Und einfach so Harmoniensachen. Und ich wollte das einfach machen. Und ich werde das auch nie vergessen, wo ich dann irgendwie so die ersten Riffs gelernt habe, dachte ich mir, wow, das ist cool. Und das habe ich dann auch gleichzeitig dann irgendwie beibehalten. Aber ich habe das wirklich so eher parallel laufen lassen, sagen wir es mal so. Ich denke mal, das ist eine coole Sache auch gewesen, weil Schlagzeug bin ich ja sehr akribisch. Da bin ich ja sehr, ich kann alles lesen. Ich bin auch ein sehr guter Sightreader und ich verstehe da alles und kann auch da irgendwie Sachen mit aufbauen. Das Schlagzeug ist wirklich unglaublich für mich ein sehr präzises Instrument. Also ich weiß genau, wovon ich da rede und kann mich damit frei artikulieren. Gitarre war für mich immer so ein Ding, wo ich einfach dann ein paar Sachen spiele und dann die Ideen halt behalte, die wirklich sehr, sehr gut für mein Ohr sehr gut klingen und dann quasi einen Song draus schneidere. Ne? Also wirklich ganz frei von jeglicher, sagen wir mal so, naja, technische Sachen kann ich da auch mitspielen, selbstverständlich. Aber ich habe das immer so ganz vom Herzen so gleich als Kompositionsinstrument angegangen. Ne?
Das ist ja verrückt, dass es so nebeneinander in dir leben kann. Das finde ich
ja. Ja, absolut. Das war für mich sehr wichtig. Das war so ein Yin und Yang sozusagen. Ne?
Und das ist auch immer noch so?
Ich habe da unglaublich viel von gelernt. Und zwar einfach als Gitarrist. Weißt du was, das war eine ganz komische Sache. Je besser als ich an der Gitarre jetzt geworden bin über die Jahre, desto mehr passe ich auch darauf auf, dass mir da nichts ins Gehege kommt. Also guck mal, ich gehe schon von der musikalischen Seite, vom spielerischen Sinne halt ran. Weil ich denke mir schon, hey, warte mal, den Phil, den kannst du da gar nicht spielen, weil da singe ich gerade irgendwelche Worte oder da ist gerade das Riff, was ich auch gerne wirklich hören würde. Das heißt, man geht dem aus dem Wege. Und das sind so Sachen, die lernt man am besten, wenn man mehrere Instrumente spielt, sage ich ganz
auf
ehrlich.
Auf jeden Fall. Und auch wenn sich das vielleicht ein bisschen blöd anhört, gerade als Schlagzeugspielende.
Ja, na klar.
Weil man einfach, also da ein bisschen Plan zu haben von Riffing, von Harmonik und so weiter, also selbst in den Basics, hilft unwahrscheinlich. Jetzt hast du der Sage nach, und das scheint ja zu stimmen, mit 11 Jahren dann tatsächlich endlich begonnen, Schlagzeug zu spielen.
Ja.
Und war das aber, also ich meine, du hast mit 5 dieses Erlebnis in den Proberaum gehabt, mit 11 angefangen, ja, Schlagzeug zu spielen. Wie genau lief das ab? Hast du irgendwann gesagt, Vater, ich möchte jetzt kein Schlagzeug, komm, wir gehen mal eins kaufen? Oder?
Ja, gar nicht mal. Es war eigentlich eher die Idee von meinem Vater. Und zwar, ich bin dann bei so einem Schaufenster da vorbeigegangen, das war der Pro Percussion Center in Hannover. Und da war ein Schlagzeug drin. Und ich bin dann so stehen geblieben und habe das mir so angeguckt und dachte mir so, boah, cool, guck mal, Schlagzeug. Mein Vater guckt mich so an, das Schlagzeug, und guckt mich wieder an und hat wohl gemerkt, dass ich da dann interessiert bin, meinte, willst du spielen? Und ich so, was? Meinte er, ja, ich kaufe dir das wohl. Und ich so, wow, weil das war ja ein riesen Apparat, ne, diese ganzen Instrumente dabei und so. Und ich dachte mir dann schon, wow, das ist aber heftig. Ich dachte mir, wenn der mir das kauft, dann will ich ihn auch stolz machen. Ne? Und das war wirklich, das habe ich ernst genommen, weil meine Eltern, die sind ja nach wie vor mit uns und die sind super, super musikinteressierte Menschen und sind
liebe auch Eltern, dabei, die diesen Podcast hören, so macht
ja,
man's.
Ja, habt
so ihr genau zugehört? So macht man's.
Ja, und er hat mir das Schlagzeug gekauft. Und er hat dann auch zu mir gesagt, pass auf, wenn ich dir das kaufe, dann gebe ich dir aber auch dann organisiere ich aber auch einen Lehrer und dann nimmst du Schlagzeugunterricht. Und ich habe sofort zugesagt. Jo, alles klar.
Das war dann Manfred Karl?
Das war dann, der hieß Manfred Karl oder heißt Manfred Karl. Hoffentlich ist er noch dabei. Und ach gut, kennst ihn.
Cool. Ich sag mal, ich habe ihn aus der Umfeldrecherche, mir wurde das gesteckt, dass du mit Manfred und seinem Sohn Hilmar Karl damals auch in Kontakt warst. Du hast dann später, ich weiß nicht wie viel später, also du hattest Unterricht, das ist so der einzige namhafte Lehrer, den ich in deiner Vita gefunden habe, Unterricht gehabt bei Abby Rader.
Ja,
der,
das stimmt.
Der als Jazz, Free Jazz Drummer nach wie vor auch sehr aktiv ist. Du hattest diesen Unterricht meines Wissens tatsächlich an der Uni Braunschweig. Ich glaube, das hattest du auch schon bestätigt. Nee, das habe ich irgendwo gelesen. Ha!
Ja, nee, das, also, oder ich habe es vergessen, dass wir da ab und zu mal hingefahren sind, aber das war beim PPC.
Ah, alles klar, okay. Weil ich mich gleich gefragt habe, wie an der Uni Braunschweig, hat Marco studiert? Das wusste ich ja gar nicht. Nein, du hast einfach beim Unterricht, der war ja, also ich weiß, er hat unter anderem an der Uni Braunschweig unterrichtet, das weiß
ja,
ich
das
wohl.
Ja, das stimmt, richtig.
Irgendwo habe ich gelesen, du hättest dann da Unterricht gehabt. Also, du hattest Unterricht bei Abby Rader und du sagst selber irgendwann gesagt, so, du wolltest damals, ich paraphrasiere mal ein Zitat von dir, so, du wolltest damals das spielen, was du gehört hast, so Metal-Zeug und hartes Rock-Kram und so, und er hat dir den Real Shit gezeigt und hat mit dir Syncopation gemacht und Stick und Scholl, Liebe nicht SchlagzeugerInnen, das sind so ganz legendäre Schlagzeugbücher, die man mal irgendwann durchgeballert hat.
Das stimmt, ja.
Also ich habe, also um deine Aussage korrekt zu paraphrasieren, er hat mich ein bisschen von dem weggeholt, was ich einfach so spielen wollte und hat mir gezeigt, was man spielen können sollte. So, ist das ungefähr richtig?
Das ist ungefähr richtig. Und zwar, also der erste Lehrer, der Manfred Kahl war, der hat mir die ganzen Jazz-Sachen so ein bisschen gezeigt. Ich habe auch in einer Jazzband dann gespielt, ne, mit seinen Kindern und so, das stimmt. Und zwar, aber das Ding war, ich hatte tatsächlich nach den ersten paar Stunden bin ich auf die Bühne gegangen, weil ich konnte wahrscheinlich von dem Orgelunterricht alles spielen, was er mir gezeigt hat. Sofort. Das war alles für mich komplett klar. Und habe dann noch ein paar Sachen noch dazu gemacht. Und habe gesagt, ja, aber vielleicht kann man die halt auch dann hier spielen.
Furchtbarer Schüler. Ich zeig dir mal was.
Ja, genau.
Ich zeig dir noch was. Kann ich schon.
Ja, ungefähr so. Aber ich habe das gespielt. Und er so, oh, super. Und dann meine ich, guck mal, ich habe da noch was da gemacht. Wie findest du das? Und er so, wow. Und dann hat dann mein Vater gefragt, ob ich auf die Bühne dann kann. Da war ich gerade 12 Jahre alt. Und den ersten Gig habe ich verpasst, weil ich da so ängstlich war. Und den zweiten Gig habe ich dann gespielt, ne, weil ich, das war wirklich so, ich habe dann da vor der Bühne auf einmal gestanden, im Auto noch und dachte mir so, oh, fuck. Und
naja, dann, du warst ein Kind, ne?
Genau, richtig. Und ich bin dann nächste Woche wiedergekommen. Er hat das komplett verstanden, dass ich da Angst hatte und so. Er meinte, ah, du hast Talent, komm mal nächste Woche wieder. Nächste Woche bin ich dann gegangen und dann habe ich mich erstmal nur darauf konzentriert, das zu spielen, was auch dann richtig ist und so und bloß keine Fehler machen. Und da habe ich so ein kleines Schlagzeug-Solo im Song gespielt, gar nicht ins Publikum geguckt. Und auf einmal bin ich wieder zurück ins Arrangement gegangen, dachte mir, oh, das hat funktioniert. Dann ist ja nur noch eine Strophe und dann sind wir fertig. Und dann habe ich auf einmal Applaus
gehört. Das ist so lustig. Liebes Publikum, ihr seht das nicht, weil ich kann Marco nur sehen. Aber während er erzählt, spielt er so Luftschlagzeug und erzählt gerade von einem Jazz-Gig und hat an seinem Luftschlagzeug, er hat nichts in der Hand, aber an seinem Luftschlagzeug direkt in der linken Hand einen Traditional Grip, wie es die Jazzer eben machen.
Richtig, genau. Aber das war aber dieser eine Moment dann, wo ich auf einmal Applaus gehört habe. Da haben auf einmal Leute geklatscht. Und ich dachte mir nur, Moment mal, der Song ist doch noch gar nicht fertig. Warum klatschen die? Ist da irgendwas verkehrt mit der PA oder irgendwas, keine Ahnung. Und da habe ich dann das erste Mal wirklich ins Publikum geguckt und die haben mich angelacht und haben geklatscht. Und da dachte ich mir, oh, denen hat das Schlagzeug so nur gefallen. Und auf einmal ist die ganze Angst weggegangen, weil die ganze, dann wollte ich auf einmal gar nicht mehr von der Bühne runter und dachte mir, oh, das ist mein Zuhause. Wenn ich die Energie zu den Leuten gebe, dann bringe ich die zurück. Ne? Das war so für mich dann auch so der ausschlaggebende Grund, da habe ich mich sofort wohlgefühlt. Ich habe auch danach gar keine, wie sagt man da, Bühnenangst, sagt man in Deutschland, genau.
Hast Stage du nicht? Fright,
ne? Bühnenangst, nö, habe ich nie wirklich gehabt dann.
Hast du irgendeine Art von Reaktion? Also was ist deine Reaktion?
Doch, natürlich, bevor es auf die Bühne geht? Na, selbstverständlich. Aufregung ist es natürlich nicht wirklich, aber das ist, man ist halt enthusiastisch, ne? Sagen wir mal so. Und auch dann on alert und sowas. Also ich kriege das auch heute noch. Ich spiele auch jetzt nach wie vor hier noch, wo jetzt gerade die Pandemic hier ist und wir nicht auf Tour sind, spiele ich fast jede Woche mit ein paar Freunden. Wenn die einen Gig spielen oder sowas, dann steige ich dafür vier Songs ein oder sowas. Aber ja, klar, man gibt halt alles, ne?
Ja, apropos alles geben. Ich muss jetzt auch einmal schnell alles geben, um euch möglichst kurz und kurzweilig den Supporter der heutigen Folge vorzustellen. Das ist diesmal nämlich zum wiederholten Male DW oder DW Drums. Vielen Dank dafür. Es gibt ja viele Aspekte, die an der Philosophie und Qualität von DW ziemlich einzigartig sind. Ein wichtiges Thema ist natürlich das Material, aus dem die Kessel sind. Es gibt bei DW Trommeln aus Metall, Acryl, Holz, selbstverständlich, und sogar aus Beton. Ja, echt. Googelt mal DW Concrete Snare. Aber worüber ich eigentlich erzählen wollte, ist tatsächlich Holz. Denn Holz ist ja nicht einfach Holz, wie ich gerade gelernt habe. Also natürlich wissen wir alle, dass es verschiedene Holzsorten gibt, aber ist euch eigentlich bewusst, wie wichtig die Maserungsausrichtung des Holzes ist? War es mir nämlich bislang in dem Ausmaß nicht. Und weil das so ist und weil DW-Mastermind John Good totaler Holznerd ist, kann man im DW Custom Shop, also wenn man sich sein eigenes Custom Set zusammenstellt, nicht nur zwischen verschiedenen Holzarten wählen, was den Sound ja schon mal wesentlich beeinflusst. Nee, die gehen noch einen Schritt weiter. Ihr könnt euch auch noch aussuchen, wie die Kessel geschichtet sind. Bei Holztrommeln ist es eben, wie gesagt, wichtig für die Stabilität und für das Schwingungsverhalten, ob sie längs- oder quer gemasert sind. Und hier gibt es bei DW auch die verschiedensten Kombis. Wenn ihr dazu mehr Infos haben wollt, ich verlinke euch mal die DW-Infoseite auf gewadrums.com. Geht da einfach auf Collector Series und da auf den Punkt Shells, also Kessel, Da findet ihr alles nochmal ganz ausführlich erklärt. Ach ja, Marco sitzt übrigens während des ganzen Interviews an seinem DW-Set, das aus Purple Heart Holz gemacht ist. Könnt ihr euch ja auch mal reinlesen, was es damit auf sich hat. Welche Schichtung, das weiß ich bei Marco leider nicht, das müsst ihr ihn selber fragen. Apropos Marco, jetzt wissen wir mittlerweile, wie wichtig Vater Minnemann für die musikalische Entwicklung meines Gastes war. Aber noch ein anderer Mann wird sehr häufig als wichtiger Einfluss genannt, und zwar Frank Zappa. Und darüber sprechen wir jetzt. Du hast mit 16 Jahren Frank Zappa-Stücke transkribiert, wo ich mich schon gefragt habe, wie zum Donner kommt man darauf, Frank Zappa-Stücke. Die einzige Person, die ich noch kenne, wo es diese Erzählung von gibt, ist Steve Vai, der ja, später auch bei Zappa gespielt hat. Du sagst selber, dass Zappa ein ganz wichtiger Einfluss für dich ist. Und zwar natürlich sowohl die Drummer, die bei ihm gespielt haben, als auch er selber als Musiker, als Komponist, als Solist. Ja. Du selber hast eine Tour gespielt mit den beiden Ex-Zappa-Drummern Terry Bozzio und Chet Wackerman.
Ja, zwei Tourneen sogar,
was ja auch echt ein Ding ist, wenn man sich so denke, mit 16 Zappa-Fan. Und da hast du wahrscheinlich genau die beiden unter anderem transkribiert, um dann später mit ihnen zu touren.
Ja.
Was ist es? Also Zappa ist für ganz viele Musikschaffende und auch Nicht-Musikschaffende ein ganz wichtiger Punkt und gerade für die Musikschaffenden ein ganz wichtiger Einfluss aus ganz verschiedenen Aspekten. Was ist es bei dir? Was macht Zappa für dich so besonders?
Ja, also zunächst einmal, ich habe ja fast mit den ganzen Leuten von Zappa jetzt gespielt, nur mit ihm nicht, und er ist ja auch nicht mehr unter uns sozusagen, aber mit den ganzen Bands habe ich da schon getourt und auf der Zappanale auch gespielt, und nach wie vor spiele ich auch mit einigen von seinen Mitmusikern mit. Aber was wirklich der ausschlaggebende Grund war, ich war ja, wie gesagt, da ich ja ein trainierter klassischer und Jazzmusiker auch war, aber dann auch die Liebe zum Heavy Metal hatte zum Beispiel oder auch so zur extremeren Musik, wollte ich das immer kombinieren. Ich dachte mir immer, Mensch, du, also man müsste doch irgendwie das ein bisschen kombinieren können. Das ganze Metal-Zeug wurde mir in den 80ern irgendwann ein bisschen zu trivial oder sowas. Und auf einmal kamen die ganzen Hair-Bands da irgendwie am Start, ne? Und das ganze Zeug, das hat mich nicht mehr wirklich interessiert. Und da dachte ich mir, Moment mal, ich bin ja aufgewachsen mit Jethro Tull und dann aber auch, dann kam ja auch dann später, nicht später, aber auch, na doch, in den 80ern, die Chick Corea Electric Band oder so ein ganzes Zeug, weißt du. Und ich habe das mir alles angehört und habe das dann auch gelernt, weil ich fand das halt wichtig, einfach so ein bisschen umfassenderes Spektrum zu haben, ne? Und musikalischer Hinsicht, und habe das alles gelernt, aber mir hat das dann teilweise nicht wirklich gefallen. Ich dachte mir, Mensch, ich höre mir Judas Priest an oder irgendwelches andere Zeugs, aber ich lerne sowas wie Chick Corea Electric Band, obwohl mir das überhaupt gar nicht gefällt. Ich würde mir das gar nicht anhören, weil mir gefallen diese Songs nicht und das ganze Rumgewichse da. Und aber du weißt, was ich meine, glaube ich, ne? Mir hat das nicht gefallen, was sie getragen haben, wie die ausgesehen haben mit ihren Hawaii-Hemden und dieses ganze komische Zeug.
Das das muss man sagen. Wer weißt war das? Also Dave Weckl natürlich, und wer war der Bassist? Dieser Sechsseiter-Spieler.
John Patitucci.
Und da muss man wirklich sagen, in der Zeit, also ich hab das natürlich auch alles gehört. Ich kenne auch ein paar Poster davon und so, und das sah wirklich scheiße aus. Man muss das einfach mal so sagen.
Weißt du, diese ganze Szene da dachte ich mir, um Gottes Willen. Das war alles so, wie man so schön sagt, oh, jetzt kann ich ein deutsches Wort mich wieder dran erinnern, was man hier nicht so hat, und zwar aalglatt. Das war genauso. Das war so, wo ich dachte, ach du Scheiße. Und dann diese so Saxophon, die gesagt, und diese Synthi-Sounds da und so. Und ja, musikalisch hat mich das natürlich als Kind interessiert oder als Jugendlicher, und ich habe das dann auch gelernt. Aber ich dachte mir, Mensch, das ist die Musik, die ich nicht eigentlich spielen will. Aber man müsste das doch kombinieren können. Ne? Ich war ja gerade in meiner Anfangsphase sozusagen noch. Und dann kam Frank Zappa, ne, den ich dann von einem Freund gehört habe. Der hat mir so ein paar Platten vorgespielt. Und ich wusste das noch. Der meinte, weil ich war gerade in der Innenstadt gewesen, und er meinte, oh, du bist gerade da, pass auf, kannst du mir was davon Zappa mitbringen? Und zwar diese und diese Platte. Da dachte ich mir, ja, kann ich machen. Habe ich mir die gekauft, die CDs.
Liebe Kinder, das haben Sie damals nicht per Handy besprochen. Das gab es damals noch nicht.
Habe ich genau gerade dran gedacht, wo ich das gesagt habe. Der hat mir das über das Telefon vorher erzählt. Man sagt, oh, du gehst in die Stadt, kannst du mir das und das mitbringen?
Aber ist geil, ne? Man sagt schon, du bist gerade in der Innenstadt. Das ging damals gar nicht.
Das stimmt. Ich hab auch gerade dran gedacht, wo ich das ausgesprochen habe. Aber wir haben dann vorher telefoniert und gesagt, du, ich fahre jetzt da gerade los. Dann habe ich diese Platten gekauft, also das waren CDs schon, und habe mir das zu Hause angehört und dachte mir, wow. Und alle CDs waren anders und wirklich interessant. Und auch, was mir wirklich gefallen hat, seine Texte, die ja dann auch unglaublich gewagt waren. Ne?
So gewagt, dass sie teilweise an der Veröffentlichungsgrenze waren.
Ja, also da genau.
Einen oder anderen Stress wegen.
Und das hat mir natürlich als Metal-Fan und 14-, 15-Jähriger unglaublich gefallen. Aber das war ja nicht alles. Ne? Das heißt also, der Typ, der hat genau das gemacht, von der Mode her oder von der Aussprache her, was rebellious war, quasi sozusagen, ne? Und das hat mir sehr getaugt. Das war so, der hat diese ganzen Grenzen gebrochen, ne? Das ganze Eis, ne? Zwischen, oder hat das kombiniert, was ich so im Jazz oder auch in der klassischen Musik oder auch im Metal-Bereich gehört habe. Dachte mir so, wow, das ist cool. Den verfolge ich jetzt mal und guck mir mal und habe mir dann alles Mögliche angehört, die kompliziertesten Sachen von ihm oder auch die schönsten Sachen von ihm, habe das dann alles gelernt, habe dann CDs gebrannt später oder Tapes gemacht erstmal, weil CDs brennen, das ging erst in den 90ern. Und habe dann danach gespielt, habe dann mir so 2 Stunden lange Shows quasi zurechtgetailert und habe das dann genau mitgespielt.
Was ist denn das bei Zappa gewesen? Das habe ich mich immer gefragt. Ich meine, muss man mal ehrlich sagen, in der damaligen Zeit, muss man leider schon sagen.
Ja, muss man
da
sagen.
Da war so ein Typ, also klar, also Frank Zappa, das ist ja übrigens eine Sache, die oft gar nicht so herauskommt. Frank Zappa selber war ein hervorragender Gitarrist, also ein wirklich toller, einfach auch wirklich praktischer Musiker. Ja. Da ist es dieser Freak, der so abgefahrene Mucke schreibt, die, also wo jeder sagen würde, gerade in der damaligen Zeit, das hört man sich an und denkt sich, das wird niemals Erfolg haben. Und trotzdem bei Zappa gespielt zu haben, ist auch heute noch ein totales Qualitätsprädikat.
Ja.
Wenn
ja.
man von, also so der und der Musiker, keine Ahnung, Chad Wackerman, Chad Wackerman kenne ich gerade nicht, hat bei Zappa gespielt. Ah, krass, hat bei Zappa gespielt.
Ja, genau.
Wie hat der das gemacht? Wie hat der diese Wahnsinnsmusiker, also der hat ja wirklich die Creme der fitten Musiker bei sich in der Band gehabt, mit so einem Zeug, wo jeder erstmal gesagt hat, Alter, komm, schreib mal noch 13 Bobby Browns, aber mach doch nicht so einen Mist. Und dann spielen aber die geilsten Mucker bei ihm. Wie hat er das gemacht? Wie hat er die gekriegt?
Naja, gut, ich meine, das hat ja Geschichte auch dann quasi, ne? Und zwar, der hat ja die Mothers of Invention damals schon gehabt und dann haben sie auch dann mit den ganzen Beatles-Leuten da so diese Parodie We're Only In It For The Money gemacht mit diesem Sgt. Pepper's Cover. Aber dann waren noch einige von den Beatles dabei. Dann haben die auch, wie gesagt, der Zappa, das war ja eher so eine Ikone, auch dann so in politischer Hinsicht richtig, ne? Und ich denke mal, da so hat er das dann quasi kommerziell untergebracht, ne? Dass er dann ab und zu so als Enfant terrible ins Rampenlicht gekommen ist. War dann auch immer sehr gewagt in Interviews und in den Shows und hat dann auch immer sehr interessante Shows auch gemacht, ne? Mit so sehr viel Utensilien und Entertainment. Ne? Und hat dann natürlich dabei auch noch klassische Kompositionen geschrieben, wie Moen Herb's Vacation oder dann Black Page natürlich auch. Und das hat er dann alles unter den Hut bekommen. Und das war so ein
Liebe nicht Schlagzeuger, The Black Page ist ein von Frank Zappa geschriebenes Schlagzeug-Solo. Sehr, 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 sehr berühmt. Ich glaube, er hat es damals für Terry Bozzio geschrieben, wenn ich mich recht erinnere.
Ja, und Eddie Jobson, ja.
Und es heißt deswegen Black Page, weil so viele Noten auf der weißen Seite stehen, dass sie quasi schwarz wirkt. Das ist der Hintergrund dieses Titels für alle, die das nicht wissen. Die berühmte Black Page, die Marco selbstverständlich nicht nur schon mehrfach gespielt hat, sondern auch zu dritt mit den bereits erwähnten Terry Bozzio und Chad Wackerman gemeinsam gespielt hat. Man
kennt sich
da sonst nichts.
Das stimmt. Ich hab die auch hier gerade irgendwo. Irgendwo habe ich die hier liegen, die originalen Sachen, die mir Terry gegeben hat.
Ich hatte gerade noch irgendeinen Punkt zu Zappa, aber er fällt mir gerade nicht mehr ein. Ach so, ja, der hat ja auch so eine Art gehabt, finde ich. Leute, also weil du es gerade gesagt hast, er war so eine Ikone, er war so ein bisschen so ein Enfant terrible. Und das war auch das so ein bisschen, was die Leute, die dann mit ihm zu tun hatten, wollten. Es gibt Broadway the Hard Way, ist es glaube ich. Ja. Es ist eine Live-Platte auf jeden Fall. Und im Rahmen dieser Live-Platte kündigt er einen Gast auf der Bühne an. Und dieser Gast ist dann Sting.
Genau.
Und Sting, gut, ich persönlich kenne jetzt Sting ja auch nicht mehr so richtig, also in meiner, also jetzt altersmäßig nicht mehr so richtig aus der Police-Zeit, ich kenne so die Sting-Zeit. Und der kommt auf der Platte auf die Bühne, also Sting kommt auf die Bühne und krakeelt rum und macht total einen auf, was Zappa auch bei anderen also offensichtlich getriggert hat, wobei er selber ja immer total gentle war. Also wenn er so gesprochen hat, er hatte diese sonore, naja, er war nicht immer der nette Typ.
Nicht immer, klar,
Er hatte er hat diese sonore, sehr, sehr bekannte Stimme, also die hat man ja im Ohr und hat so so eine ganz elaborierte Art auch gehabt zu sprechen, wenn er wollte. Ja. Und dann kommt so ein Sting auf die Bühne, von dem man das eigentlich erwartet und dreht ja. total am Rad. Das fand ich, das scheint ihn irgendwie mitgerissen zu haben.
Ja, ja, aber bei Sting ist es so, wenn du jetzt so der alte Police-Sachen anguckst, was er dann so teilweise da ankündigt und wie er dann so auf der Bühne ist, das ist schon.
Gut, ein bisschen Punk war auch.
Ja, 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 ja. Da sagt er schon sehr gewagte Sachen. Aber ich kenne die Sting-Story natürlich direkt von Mike Keneally, mit dem ich ja ab und zu auch spiele hier. Und der war ja dabei, wo das passiert ist. Ne? Das war ja auf der Tour. Und er meinte, er hatte da so ein paar Momente da alleine mit Sting in der Backstage. Und Sting war sehr nervös, weil er war tatsächlich da auf der Bühne und die haben den Song ja nicht geprobt und sowas. Und er meinte nur zu Mike, I'm terrified. Und dann ist er aber auf die Bühne gegangen und hat total...
Ja, die Nummer ist der Hammer.
Das ist ja super. Naja, Sting ist natürlich super, ja klar.
Absolut, da sind wir uns mal eindeutig einig. Ja. Lass uns mal die Zeitleiste ein bisschen voranschieben. Die Sage sagt, oder die Vita sagt, dass du dann, so nur ging's los, du bist mit 19 nach München. Das muss also so etwa 1990 gewesen sein. Also du bist 89 bist du 19 geworden, aber am 24. Dezember, also nehme ich an, das war so 1990.
88, ja, genau.
So, ne, bist du nach München gegangen. Das war so der Startpunkt, wie man das so liest, für deine Profikarriere. Die Frage, die ich mir stelle, ist, warum bist du nach München gegangen? Denn bei den Weirdos bist du erst 92 eingestiegen. Also du bist jetzt nicht wegen denen nach München gegangen?
Nee, ich bin wegen denen nach München gegangen. Und ich denke, das war dann auch nicht 1989. Das muss, glaube ich, 91 gewesen sein.
Okay, und dann war 92 wahrscheinlich die erste Release mit dir oder so, deswegen kommt dieses Datum zustande.
Genau.
Wie ist es gelaufen? Die Weirdos haben von dir gehört und dich angerufen, oder?
Ja, genau so. Ich hatte ein Tape hingeschickt von meiner eigenen Band und dann haben die sich gemeldet, die gerade so auf dem aufsteigenden Ast waren und wollten mich als Schlagzeuger engagieren. Und ich dachte mir natürlich, oh cool. Und das war dann auch gleich, die sind gerade vom Major-Label übernommen worden, von der BMG. Also, habe ich natürlich nicht Nein gesagt.
Das hat ja auch super gepasst. Hier, wir als Bildungspodcast, liebe Kinder, die Freaky Fucking Weirdos, kann man mal ganz klar als die Band in Deutschland beschreiben, die dieses Crossover-Ding, was dann später so tierisch abging, erfunden haben.
Das stimmt.
Also die so diesen ganzen rhythmischen Metal, Hip-Hop, das alles so miteinander verschmolzen haben, war es natürlich jetzt zu dem, was du vorhin über Offenheit verschiedener Musikstile gegenüber hervorragend, also eigentlich warst du der prädestinierte Schlagzeuger, muss man sagen. Und dann ging es ja auch ab, ne? Also ich meine, Major, die Nummer mit Nina Hagen hier, Hit Me With The Rhythms.
Ja,
genau. Was dann ja auch dazu geführt hat, dass du dann bei Nina Hagen eine Tour warst.
Das stimmt, ich habe eine Tour mit ihr gespielt, ja. Oh ja.
Genau. Mhm. Ist es richtig, stimmt es, dass du für diese Geschichte bei den Weirdos mit München auch noch deinen Zivildienst abkürzen musstest, damit das funktioniert?
Ja, das ist richtig, ja, ganz genau. Und die Leute von dem Zivildienst in Hannover, wo ich ja quasi herkomme, die waren total super. Also mein, wie sagt man in Deutsch nochmal, der Zivildienstvorsitzende oder was ich auch immer dann sagt, der war ein cooler Typ, der wusste ganz genau, alle wussten, dass ich bei den Weirdos da bei dem Zeitpunkt spiele und die fanden das alle ganz super und die haben mir gesagt, pass auf, wenn wir dich brauchen, rufen wir an, geh mal dahin, hab Spaß.
Ach geil.
Das war echt cool von denen. Also,
war das der Punkt, wo du wusstest, jetzt geht's los, ich werde jetzt echt Berufsmusiker oder war der schon früher?
Ja, weiß ich nicht, wann das wirklich war. Ich hatte das so, Musik hatte ich eigentlich wirklich nie so aus kommerzieller Hinsicht gespielt, weil für mich war das eher einfach nur so eine Eingabe. Das hat einfach dazugehört zum Leben. Ne? Aber natürlich jeder will natürlich erfolgreich werden. Und das war ein sehr guter Einstieg. Und gerade in Deutschland waren es dann ja so Sachen, dann Nina Hagen natürlich und auch super Sängerin und sehr interessant. Und dann die Ageblocks, das hätte ich mir eigentlich auch sparen können. Aber
das wollte ich gerade fragen. Also da muss ich ehrlich zugeben, das war, also natürlich kannte ich damals, ich meine, ich bin 9 Jahre jünger als du und bin natürlich als junger Schlagzeuger ist mir dann irgendwann, der auch damals die ganzen Magazines gelesen hat, natürlich wurde einem da auch mal Marco Mill, also mir war bewusst, dass es dich gibt. Ich habe dich aber noch nirgendwo so richtig wahrgenommen, bis auf, mir ist noch sehr bewusst, dieses Video zu Hit Me With A Rhythm Stick, das habe ich wohl mal gesehen.
Ja.
Und dann habe ich irgendwann, habe ich so einen Konzertmitschnitt gesehen vom Bizarre Festival und habe eben jene Band gesehen. Ich weiß noch, es war der Song Liquid Sunlight und fand den Schlagzeuger so irre, denke, boah, geil, was ist denn das? Und habe ich irgendwann das ist ja Marco Minnemann, krass. Hab dann festgestellt, wie, was, der spielt jetzt bei den H-Blocks, die ich, natürlich kannte ich die, natürlich hatte man vorher schon mal irgendwo Movia und so gehört. Und dann hast du diese Platte mit denen gemacht, die ich mir tatsächlich auch gekauft habe und die ich auch tatsächlich, ehrlich gesagt, ganz gut fand, muss ich ehrlich sagen, ich habe die jetzt keine gehört. Ja. Aber das habe ich damals, ich weiß auch noch, ich habe euch dann mal irgendwann gemeinsam im Viva-Studio im Interview gesehen, das fand ich auch total
toll. Da kann ich mich dann erinnern noch.
Ich habe aber immer, wenn ich dich mit den H-Blocks gesehen habe, also ich habe mir jetzt auch in der Recherche noch viele Auftritte, ich glaube auch bei Viva im Studio, da spielt ja so ein super cooles, dicke Hose, Hip-Hop-Teil und immer, wenn ich dich da gesehen habe, hatte ich das Gefühl, und straf mich lügen, ich hatte das Gefühl dass von so einem leichten Lächeln in deinem Gesicht, das so heißt, Was mache ich hier eigentlich?
Ja, es war ein bisschen so, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war so ein bisschen so Geschmacksverirrung. Aber das ist okay, das kann passieren. Ich habe der eine davon, der war gar nicht schlecht, du. Der Gutze hieß der. Der Bassist. Mhm. Ja, super Bassist. Mit dem habe ich dann noch danach noch ein paar andere Sachen gemacht. Aber ansonsten war die Atmosphäre gar nicht mal so toll, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war so ein bisschen.
Das war auch so ein Gefühl, das ich von dieser Band immer hatte.
Also ich wusste noch, die Platte, die wir gemacht haben, da habe ich noch hier so ein paar Vinyl-Copies auch und die CDs auch noch, die hieß Fly Eyes. Und ich hab die Platte auch benannt. Ich habe die, das war die Idee, die kam von mir mit dem Titel auch und so. Und aber das war auch dann gar nicht mehr so die Richtung und das, ach, die Fly Eyes, die war eigentlich gar nicht so schlecht. Und ich denke mal, ich bin da auch ein Einfluss gewesen, der das so ein bisschen
Richtung
gebracht hat. Ne? Aber das war auch schon zu diesem Zeitpunkt, wo die Albumverkäufe ja ziemlich runtergingen. Das ging ja in den 90ern los. Da habe ich mich neulich mit Alex Lifeson drüber unterhalten von Rush. Mit denen
habe ich mich neulich mit Alex Lifeson drüber unterhalten. Ich oute mich hiermit als riesengroßer Rush-Fan, der sie leider nur einmal live gesehen hat, leider. Oh, cool. Und jetzt natürlich auch nie wieder live sehen wird. Ja. Bedauerlicherweise für alle Nichtwissenden, der legendäre Schlagzeuger der legendären Band Rush, Neil Peart, ist vor einiger Zeit, also vor nicht allzu langer Zeit verstorben, leider. Ja, was leider, für die Drummer und die Musikwelt ein echter, also echt schön war. Aber auch so ein Typ wie Alex Lifeson. Und als ich gelesen habe in der Vorbereitung, dass du auch mit ihm gespielt hast, habe ich gedacht, wie hat er mit Alex Lifeson gespielt? Jetzt hat er sich neulich mit ihm darüber unterhalten, dass ja die Plattenverkäufe damals zurückgegangen sind. Also in meiner Wahrnehmung war so dieser dieser illegale Napster-Hype war in meiner Wahrnehmung so, Ende der 90er, Anfang 2000er, stimmt schon, ja.
Da ging das los und zwar wir hatten uns da neulich drüber unterhalten und zwar, ich habe so einen Song da geschrieben, der hieß Lover's Calling und dann hat dann Alex fand den super und dann haben wir den zusammen dann ausgeführt und erarbeitet, das ist so ein 10-Minuten-Song und er hat dann diese Sängerin vorgeschlagen, Maya Wynn heißt die und das ist eine super Sängerin, junge Sängerin und total auf dem aufstrebenden, sehr enthusiastisch über Musik und die hat uns dann beiden geschrieben und meinte so, hey, ich mache jetzt auch dann meine erste Single und so, wow und so, was, wie kann man denn da Alben verkaufen? Habt ihr noch eine Idee, da irgendwas dann zu bewerben und so? Und ich habe dann noch zu Alex oder so geschrieben. Ich dachte mir noch so, Mensch, okay, wer fängt jetzt an? Und das ging dann wirklich so Hand in Hand, weil pass auf, heutzutage ist das ein bisschen anders. Also Touren oder wenn du jetzt an dich selbst glaubst und keine Label-Sachen unterschreiben, sondern alles selbst verkaufen und wenn du ein Following bildest, dann funktioniert das. Aber ich habe ihr dann gesagt auch, Mensch, du, also hier ist das, und Alex hat das genau quasi bestätigt. Er meinte, in den 90ern haben die schon mit Rush gespürt, dass die Plattenverkäufe runtergingen. Das war dann wahrscheinlich schon bei Counterparts, was ein super Album. Counterparts wird
so fantastisch. Counterparts, Test for Echo war auch so Ende der 90er, glaube ich.
Genau, das war Ende der 90er dann schon. Aber da ging schon die Albumverkäufe richtig runter. Ich meine, wir reden von Bands, die in den 70ern und 80ern Millionen von Platten verkauft haben. Und das haben wir mit H-Blocks damals in den Ende der 90ern auch gespielt. Die erste Platte, wo ich nicht dabei war, ich war bei den ersten beiden Platten gar nicht dabei. Die erste hat 500.000 verkauft, das war Goldstatus. Und dann die zweite danach, da weiß ich gar nicht mehr, wie die hieß, die hat dann nur 250 verkauft, was dann ungefähr die Hälfte war. Das ist viel. Ja, und die Fly Eyes dann danach, wo ich dabei war, da hat die schon, die hat, glaube ich, 180.000 Platten verkauft. das war gar nicht gut. Also 100, oder auch mit den Weirdos, wo wir mal 40.000 Platten verkauft haben, das war ein Flop, ne? Heutzutage verkauft Metallica 170.000 Platten von dem Album. Weniger als was wir mit Agebox verkauft haben. Das musst du dir mal vorstellen.
Ja, also wohlgemerkt natürlich an physischen Einheiten.
Naja, na klar.
Das ist ein anderes Thema, ne? Keine Frage. Aber ja, ja, klar, das hat sich
so, aber... So, guck mal, jetzt schenke ich mir noch einen ein.
Sehr schön. Was ist es denn? Ist es mal Kalifornien? Das könnte natürlich...
Das ist Kalifornien Cabernet, ne? Ja, das... Nee, das ist ein Mellow, den ich ja gerade habe. Winehaven Mellow, ein Mellow. Naja. Warum nicht?
Eine Sache, da müssen wir gleich noch mal kurz zurückspulen. Ich würde gerne auch noch mal ganz kurz dann über, nee, das machen wir jetzt, komm. Lass mal ganz kurz über deinen Umzug nach Kalifornien reden, weil das muss ja, wann war das? Das war irgendwie auch Anfang der 2000er, ne?
Ja, ich glaube, also ich bin ja immer schon getourt in den Staaten. Das war ja schon in den 90ern. Aber dann bin ich wirklich dann runtergezogen 2005 oder 2006.
Ah, doch erst, okay. Ich dachte, das war sogar ein bisschen früher. Ah, doch, kommt aber hin. Ich hab im Modern Drummer Magazine gelesen, die haben über dich geschrieben, vor kurzem ist Marco über den Teich nach Kalifornien umgezogen, als wenn nicht schon genug Superstars der Drummer-Szene, wie zum Beispiel Vinny Colaiuta, Simon Phillips oder Dave Weckl im Umfeld von L.A. leben würden. Und ehrlich gesagt habe ich damals gedacht, ja, stimmt. Woher kam dieser Impuls? Also was hat dich getrieben, weil du eh da warst, weil du lieber da, woher kam der Impuls, da hinzuziehen?
Naja, also die meisten Leute, mit denen ich arbeite, sind von hier. Und dann auch die ganzen Connections oder meine Kontakte oder meine Veröffentlichungen sind bei Warner Brothers. Oder hier, guck mal, Zildjian, DW, Promark, Audix, der ganze Scheiß hier. Oder aber auch die Gitarren, die ich spiele, die sind alle hier. John Stewart, einer meiner besten Freunde, der Gitarrenbauer, der ist einen Fußweg hier entfernt von meinem Haus. Seine Frau hat mir das Haus verkauft damals. Wir haben das Haus zusammengefunden. Also das war so eine freundschaftliche, aber auch musikalische Verbindung, die ich hier schon hatte. Ne? Und dann der weitere Aspekt war natürlich auch, da ich hier so viel gearbeitet habe, also gespielt habe, musste ich jedes Mal irgendwie mich steuerlich rechtfertigen. Und ich habe zu dem Zeitpunkt dann schon tatsächlich mehr Geld hier verdient aus den Staaten als irgendwo anders. Und das heißt, ich musste erstmal dann auch immer versuchen zu lügen, dass ich hier überhaupt kein Visum brauche. Und das ist immer schon ein scheiß Gefühl, wenn du an die Grenze kommst und sagst, ach, ich mache nur so ein paar, ich unterrichte ja an der Universität nur ein paar Workshops oder sowas. Und irgendwann kriegen die das dann auch mit, ne? Mhm. Und wenn die dann die Tourdaten sehen, irgendwie im Internet oder sowas, ne? Was dann ja auch im aufstrebenden Ast war. Und da musste irgendwas passieren. Und ich habe auch meinen deutschen Passport behalten, damit ich dann auch kein Visum in Deutschland brauche oder in Europa allgemein. Und die Green Card natürlich, dass ich hier dann einfach leben kann und arbeiten kann, also spielen kann. Und ja, das war eher so der ausschlaggebende Grund.
Ja, das macht aber total Sinn, wenn man das mal so. Ich hatte damals, aber das kann täuschen, weil das klingt gerade anders, aber ich hatte damals, man hat nochmal, also ehrlich gesagt, bist du zu dem Zeitpunkt, als du dann aus Deutschland weg bist, auch so ein bisschen aus meinem Radar verschwunden. Also man las weniger über dich hier zumindest. So klar, die Journalisten hatten weniger Zugriff auf dich. Keine Ahnung. Also sowas wie jetzt Zoom gab es damals noch nicht. Ja. Und wenn ich was über dich gelesen habe, gerade in dieser Zeit, da ging es viel darum, Mensch, Marco ist bisher in den USA und wie ist denn so und so. Ja, ich hatte den Eindruck, dass es da, also gerade beruflich, das war so meine Wahrnehmung, anfangs gar nicht so einfach für dich war. Aber das scheint dann ja zu täuschen.
Das war ziemlich einfach. Ich hatte unglaublich viele Jobs, ja. Sehr viele Studiojobs. Habe auch dann gleichzeitig auch schon mir ein Studio aufgebaut und mache auch noch heute wahnsinnig viele Studioproduktionen für alle möglichen Leute. Das sieht man dann irgendwie, mit denen ich dann, also meine Diskografie oder wurde dann, dass man dir mal anguckst. Ich bin auf allen möglichen Platten mit drauf. Aber die Bands, mit denen ich da gespielt habe, war zu dem Zeitpunkt, Paul Gilbert immer noch, glaube ich. Dann hatte ich noch...
War nicht in dieser Zeit diese krasse Metalband, Necro...
Oh, Necrophagist, richtig. Necrophagist, richtig, genau. Creator, ich habe eine Welttour mit Creator gespielt. Tja, und dann ging es ja auch schon los mit Aristocrats, was eine sehr erfolgreiche Band ist.
Eigentlich. Oh, über die müssen wir auch gleich noch sprechen. Komm, über die sprechen wir gleich, aber vorher sprechen wir noch einmal über eine andere Band, die dann nochmal so richtig dafür gesorgt hat, dass du nicht nur bei der schlagzeugaffinen Presse beziehungsweise den Menschen nochmal auf den Teller gespült wurdest, sondern auch bei vielen anderen. Nämlich als du 2010, als ich habe es vorhin am Anfang schon mal gesagt, als einer von 7 Weltklasse-Drummern bei den Prog-Rockern von Dream Theater auditiert hast, sagt man das so, also vorgespielt hast, was ja auch von der Band sehr medienwirksam ausgeschlachtet wurde insgesamt. Also diese vielleicht als Hintergrund für die, die es nicht wissen, Dream Theater, eine, ich würde sagen, die erfolgreichste Prog-Metal-Band, also so zumindest in diesem Genre, bei denen ganz, ganz lange der Drummer Mike Portnoy gespielt hat, der in dieser Zeit irgendwann, naja, also das offizielle Sprech ist, er ist dann ausgestiegen. So, wie es jetzt genau war, lassen wir mal dahingestellt. Auf jeden Fall haben er und die Band sich am Ende des Tages getrennt und jetzt haben die neuen Drummer gesucht und hatten tatsächlich, man muss mal sagen, also das Line-Up der Leute, die da vorgespielt haben, ist schon irre. Also neben dir waren das der Mike Mangini, der am Ende den Job gekriegt hat.
Ja.
Thomas Lang hat gespielt, Virgil Donati war dabei.
Ja, stimmt,
ja. Jetzt fallen mir nicht mehr ganz alle ein, leider. Aber also auf jeden Fall sehr, sehr vorbereitet das Ganze, sehr gut dokumentiert das Ganze, später als DVD noch rausgebracht, wo ich dich auch mal hab sagen hören, dass du eigentlich ganz gerne nicht auf der Dokumentation, in der Dokumentation vorkommen wolltest. Und also, lass mich so sagen, mein Eindruck war, bei allem, was ich an Material und an Kommentaren gefunden habe, eigentlich hätten sie dich ganz gerne gehabt.
Stimmt, ja.
Und was ich wirklich irre finde, ist, ist deine Aussage, na, ich kannte die halt vorher gar nicht.
Richtig.
War schon so, oder?
Die wollten ja, das war so. Ja, ich habe tatsächlich, da gibt es auch, da müsste es ein Video geben. Vielleicht habe ich das hier und kann das irgendwo mal finden oder sowas. Aber die haben sich da getroffen und die haben dann, also haben sich zurückgezogen in so einen Raum und sind dann wiedergekommen und haben mir gesagt, hey, so that we think this was the best audition we had and how many albums do you have? Also gesagt, das hat ihnen sehr gut gefallen und wie viele Platten hast du? Und ich sagte, du, ich habe keine Platten von euch. Und ja, aber wie viel Songs kennst du von uns? Ich habe gesagt, du, ich kenne nur die drei, die ihr mir gerade gegeben habt. Und das war ein großer Grund für die. Die wollten halt jemanden haben, der total dedicated ist und so. Und bei dem Zeitpunkt, da habe ich ja schon auch die Aristocrats angefangen und alles. Und
ah, die wollten auch diese Exklusivität, ne?
Oh ja. Wenn Dream Theater ist Nummer eins für alles. Das ist alles wunderbar. Ich meine, guck mal, ich wollte auch gar nicht auf der Dokumentation mit drauf sein. Ich wollte auch eigentlich gar nicht dahin. Ich habe da zu dem Zeitpunkt mit Jordan schon angefangen zu arbeiten und Mike Portnoy war auch ein lieber Freund von mir schon seit Ewigkeiten gewesen. Und ich war genau in den Stühlen drin. Also ich habe das mitbekommen, als sie sich gerade da getrennt haben und da hat der Mike mit mir gesprochen. Und dann habe ich mit dem Jordan darüber gesprochen und also separat und die haben dann die ganzen Sachen erzählt. Da war das noch gar nicht überhaupt mit dieser ganzen Audition-Sache. Das war dann vom Jordan als Spaß gekommen. Und ich habe gesagt, nein, lass andere Sachen machen. Das ist schon in Ordnung. Und ich jamme gern mit euch, aber, und das ist, und dann hat dann der Gitarrist mich noch angeschrieben oder angerufen und dann auch noch der Sänger und so. Und da dachte ich mir, ja, okay, ich fliege jetzt nach New York. Und ich wusste nicht, dass das gefilmt worden ist. Und vielleicht war das auch ganz gut so. Ich wusste noch, Virgil und ich haben uns direkt vom Proberaum getroffen und dann, also vor diesem Studio. Und da haben die uns so einen Zettel zum Unterschrieben gegeben mit dem Videoding. Und wir haben uns beide angeguckt und dachten, ja, sag mal, wusstest du das? Nee. Scheiße. Ja, jetzt sind wir schon hier. Ne, und dann ich habe dann noch dem Manager gesagt, pass auf, ich will eigentlich nicht gern irgendwie da mit bei sein. Also schick mir das dann danach zu und dann gebe ich das okay oder nicht. Und wenn ich das gewusst hätte, wäre ich da nicht hingeflogen, weil ich wollte eigentlich da nicht ins Rampenlicht mit. Ich dachte mir, wir machen jetzt ein bisschen Spaß und spielen.
Ja, also der Punkt ist mal voll nach hinten losgegangen. Also Rampenlicht war da auf jeden Fall. Ich muss zu dem Video jetzt, wo du so erzählst, zwei Sachen sagen. Das eine ist ja schon, das muss man schon mal sagen, es kommen alle sehr gut weg. Also es ist jetzt überhaupt nichts, was dich jetzt irgendwie oder auch die anderen
nein.
davon belastet.
Wunderbar.
Aber der Eindruck, der durch das Video entsteht, ist schon ganz anderer. Also ist schon ein bisschen, der Eindruck ist schon ein bisschen, man hat von allen Drummern, auch von dir das Gefühl, ey, Dream Theater haben angerufen, das könnte ich mir super vorstellen, geil, ich bin mal super gespannt. Ja. So, das ist so ein bisschen der Eindruck.
Ja, das ist ein bisschen schade. Also, um das ein bisschen auch noch weiter auszulegen oder darzustellen, ist es nicht darzustellen, wirklich tatsächlich auszulegen, ist, dass ich wollte das auch eigentlich dann nicht released haben. Und das habe ich dann eigentlich auch nur dem Jordan zuliebe getan. Weil der Manager, der hat gesagt, hey, guck mal, ist fertig, ist das nicht cool und so? Und ich meine, nee, ist überhaupt nicht cool. Ich dachte, ich kriege das irgendwie mit dann zum Editieren. Und dann, aber das ist doch, du kommst doch super weg und sowas, bla bla bla. Und das ist doch, ich habe gesagt, und ich habe ihm noch erzählt, ich wollte eigentlich nicht auf dem Video mit bei sein. Meinte, okay, pass auf, guck mal, ich schicke dir mal das ganze Ding zu. Und dann sagst du mir, ob dir das gefällt. Und wenn es dir nicht gefällt, dann machen wir es nicht. So, und dann hat er mir das zugeschickt. Da war ich gerade mit Eddie Jobson an der Ostküste. Da waren wir gerade in Boston, glaube ich. Und da habe ich gesagt, jo, sieht gut aus, aber nee, mach nicht. Und er hat gesagt, ja, und hat, aber wir haben das jetzt eigentlich schon okayed. Und er hat gesagt, du hast es schon okayed.
What?
Ja, ja. Und dann habe ich gesagt, okay. Und dann habe ich dann Mike Portnoy angerufen und habe dann und er hat mir dann die E-Mail von seinem Anwalt gegeben. Und ich wollte die verklagen, weil das haben die gegen meinen Willen gemacht. Und dann war das genau der Anwalt, der dann auch Dream Theaters Anwalt auch noch war und mit dem ich auch noch zusammengearbeitet habe. Und er meinte, guck mal, also den kannte ich dann nämlich schon. Dass ich mir gesagt, ach, der Typ. Und nee, der andere von Mike Portnoy hat mir gesagt, du, ich habe schon so viel Scheiße am Hut jetzt mit dem ganzen anderen Kram. Mach mal lieber nicht. Und dann habe ich den anderen Typen angerufen und der war dann ausgerechnet auch noch Dream Theaters Anwalt und der hat meine Sachen auch gemacht. Und der meinte, guck mal, die sind total nette Kerle. Ich würde das einfach durchgehen lassen. Und dann habe ich dann auch mich mit Jordan drüber unterhalten, habe gesagt, guck mal, ich mache das wegen dir und das ist alles wunderbar, dann mach dir mal. Und das, wir haben auch nach wie vor einen netten Kontakt. Ist es cool gelaufen? Nee. Ist es, hat das irgendwelchen Schaden angerichtet? Überhaupt nicht. Wahrscheinlich das Gegenteil.
Nee, ne? Also selbst, also ich hab mal mitbekommen, dass das in der Zeit danach selbst noch so Dinge, also ist nicht zustande gekommen, glaube ich, aber ich glaube, selbst Petrucci hatte mal dann angefragt, ob du bei G3 für ihn spielst.
Und die ganze Platte und Tour, aber das konnte ich nicht machen, da war ich mit Steven Wilson unterwegs zu dem Zeitpunkt.
Ja, ja. Genau. Naja. Aber er ist ja cool, also ich meine, ist ja immerhin schön,
dass man sich alles
verbaut, so. Das ist ja
nice. Es gibt schlimmere Sachen auf der Welt.
Auf jeden Fall. Und man muss auch mal sagen, und ich glaube sogar, dass ich dich da wieder halbwegs zitiere, man muss ja auch mal sagen, dass sie dann mit Mike Mangini, der es geworden ist, also gerade was den Punkt Ambition angeht, schon ja. Den richtigen Griff gemacht haben, glaube ich, weil der wollte das ja richtig.
Oh, unbedingt, unbedingt.
Ja unbedingt das Spielen.
Unbedingt, er hat ja auch dann zu dem Zeitpunkt wirklich, sein Job war an der Berklee School zu unterrichten und den ganzen Kram. Also der hat wirklich eine Band auch gewollt und gebraucht. Und ich kenne den Mike schon seit Ewigkeiten, beide Mikes. Und da war immer eine sehr gute Verbindung dabei. Und das ist toll. Also wenn das ihm da auch gefällt und sowas, dann finde ich das auch noch schöner. Aber das macht alles Sinn. Wunderbar gelaufen.
Du, also aus meiner Perspektive muss man sagen, es hat für dich, ob das für dich jetzt zählt oder nicht, sei mal dahingestellt, doch auch hierzulande nochmal einen gewissen Popularitätsschub wiedergebracht sozusagen.
Oh, wunderbar.
Dich wieder aufs Tapet gebracht sozusagen bei einigen. aber komm, jetzt lass doch mal, weil also du sagst nämlich einen Satz in so einem Selfie-Video, das auch in dieser Doku auftaucht, da sagst du so ein bisschen, wo eben so ein bisschen rüberkommt von wegen, hey, ich freue mich voll, dass sie mich gefragt haben, so ungefähr. Aber du sagst sowas wie, dass du schon Bock auf so eine Homebase, also im Sinne einer Band hast und so. Und die Jungs sind es jetzt nicht geworden und das sicherlich auch bei All Reason. Aber was bei all dem, bei diesem unfassbaren Fundus, an dem, was du so musikalisch machst, was ist so deine musikalische Homebase? Sind es die Aristocrats?
Ja, Aristocrats ist eine ziemlich erfolgreiche Band. Natürlich haben wir auch ab und zu mal ein paar Querelen. Aber
das gehört Trio, zu Homebase,
ne? Ja auch wieder Trio zu. Trio, ne? gehört dazu. Aber Guthrie ist einer meiner besten Freunde und mit dem komme ich super klar. Also ein super, super Musiker. Aber wie gesagt, bei der Homebase, guck mal, ich habe eine ziemlich erfolgreiche Solokarriere und mit den ganzen Musikern, mit denen ich da was mache, ich bin halt einfach auch so ein Mensch, der braucht das. Also ich bin auch eigentlich eher so ein Leader-Typ, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich kann mich schlecht in eine Band einfügen.
Bist nicht so der Band-Demokrat?
Überhaupt nicht. Kann ich auch sein. Guck mal, ich habe mit Joe Satriani ja auch sieben Jahre gespielt oder so, ne? Und auch
Platten gemacht. Das war so banddemokratisch mit Satriani?
Okay. Da ist er natürlich der Bandleader, aber das war sehr, sehr, wie soll man das sagen?
Auf Augenhöhe?
Kameradisch. Oh ja, nee, wunderbar. Selber Tourbus, wir sind immer essen gegangen und alles wunderbar gelaufen. Aber das war natürlich auch, guck mal, das ist ganz anders, wenn du jetzt mit deiner eigenen Band Musik schreibst und du diktierst.
Ah, gerade das Schreiben ist, glaube ich, so ein Thema, oder?
Das ist für mich ganz wichtig.
Ja, gerade, also das Schreiben dann auch in demokratischer Art und Weise, das sind schon so manche Band entzweit, glaube ich. Das kann ich mir vorstellen. Alright, das heißt, du bist deine Homebase. Du hast deine fixen Sachen wie Aristocrats oder jetzt dein neuestes Projekt. Vielleicht können wir die beiden Sachen mal einfach auch jetzt für die HörerInnen, die sich sagen, ja, was macht er denn jetzt eigentlich für Musik? Ist das möglich, dass du in wenigen Worten beschreibst, was die Aristocrats musikalisch ausmacht? Was macht ihr? Was ist das für Musik?
Ja, die Aristocrats ist eine instrumentale Rock-Fusion-Band, würde ich mal sagen. Und na gut, wir haben sehr viel dynamische Sachen da auch dabei. Also es geht also wirklich in den Jazz-Bereich auch oder auch so teilweise in den klassischen Bereich. Aber wir ziehen auch sehr viel rockbasiertes Publikum Ne? Die Leute, die auch so Zapper mögen oder sowas, die kommen auch. Ne? Das ist so eher unser Ding.
Ganz im Gegensatz zu Max Stein und Minnemann,
ja.
Was ja sehr songorientiert ist. Ne? Also es gibt, wird gesungen, also
ja.
Andy singt, ihr macht richtig Songs.
Genau. Das ist eine meiner besten Platten, die ich je gemacht habe, die letzte Platte mit Randy zusammen. Die zweite. Die war super. Das war eine super Platte. Das war genau so, wie ich mir das vorgestellt habe. Du kennst das ja teilweise, wenn du sowas im Kopf hast und du willst es umsetzen und dann gehst du später zurück und denkst dir, da könnte man noch was abändern oder so.
Und schlimm, das war ganz oft dafür, dass Platten jahrelang nicht fertig werden, weil man denkt, genau. Da könnte man noch.
Ja, und das war natürlich das Gute in den 70ern oder 80ern, wo dann die Bands quasi gezwungen waren sozusagen, oder nicht gezwungen waren, aber das war so Gang und Gäbe, so pro Jahr eine Platte rauszubringen. Ja, und wenn das nicht ganz perfekt war, dann war es halt so. Und dann kann man das aber dann live dann korrigieren und dann kannst du dann ein Live-Album machen, tolles oder so. Das machen wir mit den Aristocrats genauso. Aber mit Randy, die Max Stein The Minimum 2, das war wirklich, die war besser geworden, als wir es uns vorgestellt haben. Wir haben das beide tatsächlich so auch festgestellt, sozusagen so, wow, shit, wir haben da was ziemlich Cooles kreiert. Das passiert natürlich auch und das haben wir der Pandemie zu verdanken, ne? Leider.
Wie kam das? Also wie kommt man dazu? Ich meine, da ist ja Glück, erstmal so einen Partner zu finden, mit dem man das so machen kann. Wie kam das zustande? Also wie kamt ihr auf die Idee, zusammen Musik zu machen?
Na, wir haben schon vorher gespielt und zwar zusammengespielt bei, wie heißt er, David Kirsner, so ein Keyboarder. Und wir hatten die Cruise to the Edge gemacht in 2019 und dann auch so ein
Prog. Ach, das ist dieses Prog-Kreuzfahrt-Ding, ne? Ja, genau. Da habe ich schon mal irgendwie im anderen Zusammenhang von gelesen, das fand ich ja super abgefahren.
Ja.
Prog-Fans und eine Horde Prog-Bands auf einer Kreuzfahrt.
Genau.
Auf dem Schiff gibt's Konzerte und ich glaube, wenn es anlegt, auch nochmal, ne?
Richtig, genau.
Genau, und da spielen ja auch richtig Größen. Also da haben auch schon irgendwie Yes-Mitglieder gespielt.
Yes spielt das. Das ist die Yes-Cruise. Ja. Das ist also Yes spielen da. Ist deren Cruise. Ja.
Ja, alles klar.
Und das Ding ist, wir hatten vorher ein Ding gespielt, das hieß Progstock und danach haben wir dann die Cruise gemacht.
Ich finde diesen Titel einfach gerade großartig.
Progstock. Ja, unglaublich, ne? Unglaublich. Und das war das Ding, weil ich hatte damit drei Bands gespielt und zwar mit The Sea Within. Das war dann das Ding, was ich gemacht habe mit Roy Nestolt und
Flower Kings Gitarristen
und ja, genau, richtig. Und auch der Bassist davon, ne? Der Jonas Reingold. Und dann hat mich Steve Hackett gefragt, ob ich mit ihm spielen will. Ne? Und dann habe ich das dann auch noch angenommen. Das heißt, ich habe dann die ganzen Genesis-Sachen mit Steve Hackett gespielt. Dann The Sea Within, mit der wir ja auch eine Platte gemacht haben mit der Band. Ja, und dann das David Kirsner-Ding. Das heißt, auf einmal hatte ich da drei Bands auf dem Schiff. Und das war auch ganz cool. Aber mit dem Randy habe ich mich dann total gut verstanden. Wir haben dann auch abends dann Whisky getrunken und so. Und haben dann auch musikalisch gleich total harmoniert. Also das war wirklich also gleich beim, als wir schon geprobt haben. War ja unglaublich präzise, einen guten Ton gehabt, hat das alles auch sofort verstanden, auch Oddmeters und alles, also hat auch noch gut gesungen dazu. Das ist ein ziemlicher Ausnahmemusiker. Da habe ich mir schon gleich überlegt, Mensch du, da haben wir uns dann gegenseitig dann Songs zugeschickt, da hat er dann bei mir auf einer Platte gespielt, dann habe ich bei ihm auf der Platte gespielt und das hat total harmoniert. Dachte mir, hey, scheiße, eigentlich müsste man zusammen was machen. Und das war seine Idee dann. Er meinte, wir sollten vielleicht eine Platte zusammen machen. Und dachte ich mir, ja, lass mal einfach Songs zuschicken gegenseitig und dann das dann quasi erarbeiten. Ja, und das hat dann super funktioniert. Also eins wirklich, also das waren so zwei von den besten Platten überhaupt. Also die eins und zwei, aber gerade die zweite, das war wirklich fully formed. Und dachte ich mir, Mensch, das ist halt schade in der heutigen Zeit, wie gesagt, also alle kennen das und das wurde auch sofort in einigen Polls gewählt als die Top Ten und was weiß ich was, aber verkaufst halt nichts, ne? Also verkauft man halt ein paar tausend Platten. Aber
liebe Leute, dieser Podcast wird noch vor Weihnachten erscheinen. Das heißt, astreiner Weihnachtsgeschenke-Tipp für alle, die das sich gerade anhören. Wir nehmen 2 und kommen. Die 1 kann man noch gleich mit hinten dran packen.
Kann man auch.
Gibt's bestimmt das Vinyl, oder? Kann ich mir vorstellen.
Ja, genau. Ja, das Vinyl ist auch, guck mal, wir verkaufen nicht so wenig, dass das, also wir haben die Vinyl-Sachen, die haben wir, glaube ich, 400 oder 500 gepresst, die sind sofort ausverkauft gewesen.
Aber das macht doch Sinn. Ich meine, CD braucht doch wirklich keiner mehr, weil ich meine, wenn ich das Digitales hören will, streame ich tatsächlich.
Das stimmt.
Und wenn ich aber jetzt geile Haptik haben will und das schöne Album, dann kaufe ich mir halt Vinyl. Das macht doch irgendwie dann Sinn.
Oder? Richtig, ganz genau. Ja. Das sehe ich ganz genauso, ja.
Wird das laufen?
Ja, nächstes Jahr. Wir spielen auf der Cruise to the Edge.
Ach, geil. Ja, wie macht ihr das? Ihr beiden und ein paar Jungs?
Na, also wir hatten, Mensch, das war wirklich scheiße. Und zwar hatten wir eigentlich jetzt Konzerte gehabt im Oktober. Und die haben wir abgesagt wegen den ganzen Corona-Mist, ja, der dann umhergeht. Und wir hatten ein super Line-Up. Und das war dann mit Nick DeVigilio, Schlagzeuger und auch Bassist und Mike Keneally, ne? Das heißt, wir wären dann alles vier Multi-Instrumentalisten gewesen in der Band. Wir hätten dann quasi Sachen ausgetauscht.
Cool. Das heißt,
einige Songs hätte ich Gitarre gespielt, einige Songs hätte
Nick dann Gitarre gespielt. Das hätte mich interessiert, weil man sieht dich ganz oft in deinem Studio Gitarre spielen, aber live habe ich das noch überhaupt nicht wahrgenommen.
Ja,
das hätte mich ja total interessiert. Und das wird nächstes Jahr auf der Cruise to the Edge dann anders sein?
Ich denke, dass wir das dann so machen, ja. Dass, auf der Cruise to the Edge, da werden wir dann ein paar Instrumente tauschen und so weiter und so fort. Das wird ganz cool sein.
Ja, dann, also sobald das immer wieder geht, ne? Ich freue mich schon auf eure Welttour. Deutschland steht euch offen. Ich kannst ja zumindest mal in deiner alten Heimatstadt spielen. Das ist dann auch nicht so weit weg von mir.
Ja, du, ich muss dir ganz ehrlich sagen, die Welt ist klein, ne? Und zwar hatte ich mir neulich gerade so ein paar Platten zurechtgelegt, die ich mir noch angehört habe aus meiner Heimat sozusagen, ne? Und zwar wirklich ein ganz komischer Zufall. Ich wohne in Lake Elsinore. Das ist zwischen San Diego und Los Angeles. Ich wohne hier am See in so einer kleinen Stadt, wo wirklich nur, da sind, glaube ich, keine Ahnung, wie viele Leute hier wohnen, aber ich denke nicht, dass es hier sehr viele Deutsche oder sowas da gibt, dachte ich, pass auf. So, jetzt geht's los. Und zwar habe ich mir dann gerade so ein paar Platten hier zurechtgelegt, extra breit, ne? Einige von meinen Lieblings-Extra-Breit-Platten, Welch ein Land, was für Männer und die Rückkehr der Fantastischen Fünf, super Platten.
Entschuldigung, Marc, können wir das nochmal kurz wiederholen, diesen Satz? Du hast Lieblings-Extra-Breit-Platten.
Ja, auf jeden Fall. Und zwar die Welch ein Land, was für Männer, war super, eine super Platte, sehr gewagte Texte, aber auch sehr coole Musik, also wirklich sehr, sehr abgefahrenes Zeugs. Das war wirklich cool. Und die dann von Mac mitproduziert worden ist, Freund von mir, der auch Queen gemacht hat, Reinhold Mac. Mac kennst du ja wahrscheinlich, der hat Queen co-produziert für einige Platten. Und dann habe ich mir noch so ein paar andere zurechtgelegt von Spliff. Super Band auch. Und ich dachte mir, ich habe das mir so zurechtgelegt, habe ich ein bisschen mehr noch angehört wieder. Und da dachte ich mir, scheiße, Leute, wahrscheinlich bin ich hier in der Stadt der Einzige, der das kennt, ne? Jetzt ist hier noch ein anderer Musiker, der bei einigen Bands gespielt hat und seine Frau kommt aus Deutschland, aus Stuttgart und kennt genau den ganzen Kram. Wir haben uns komplett einen Geek-Out jetzt hier gemacht. Direkt um die Ecke, hier. Direkt gerade hier. So klein ist eigentlich die Welt. Ne? Die kennt die H-Blocks, die kennt die Freaky Fucking Weirdos, die Songs von...
Selbstverständlich, klar.
Ja, so
Hammer.
Den ganzen Kram, den ich dann gemacht habe. Das ist witzig, ne? Ja, also...
Bist du noch ein bisschen, hast du noch ein Auge auf die deutsche Musikszene? Kriegst du so ein bisschen mit, was da geht, was an Bands
wenig,
oder Musikern oder sowas?
Wenig. Und zwar war das so gerade aus dem Grunde, dass auch sehr wenig hier rüberschwappt. Also auch gerade im Internet, da musst du schon tatsächlich auf die deutschen Seiten gehen, dass du da irgendwas findest. Es sei denn, es sei einer meiner Lieblingsbands, Kraftwerk zum Beispiel, ne? Da hört man natürlich schon was von.
Marco, das frage ich mich ehrlich gesagt, seit ich dich in Bildern gesehen habe. Also, wir müssen jetzt mal die Wahrheit in den Raum schwappen lassen. Du hast mal eisenhart die 50 geknackt.
Oh, scheiße, ja, genau,
richtig. Ja, verdammt. Ja. Aber verdammt nochmal, du siehst sowas von nicht so aus. Wie machst du das? Lebst du, hast du Glück gehabt? Lebst du gesund? What's the point? Wie werde ich so 50 wie du?
Ich glaube, ach, keine Ahnung, da kommst du schneller hin, als man denkt, ne? Das ist das
Ding. Ja, da bin ich schon fast da, das ist ja das Problem.
Aber
sehe ich aber ganz anders aus als du.
Ach, das also, weiß ich nicht, das würde ich gar nicht mal sagen. Keine Ahnung, also ich versuche sehr balanciert quasi zu leben, aber ich mache da mir keinen Plan oder sowas, ne? Ich denke, mein Körper. Du hast
kein Ernährungs-.
Aber ich denke mal, mein Körper erzählt mir, was er braucht. Also natürlich, klar, wenn du jetzt irgendwie Drogen nimmst oder ich sag mal, ich trinke zwei Flaschen Rotwein jeden Tag oder fange schon morgens an zu trinken, dann ist es natürlich nicht toll.
Aber aus meiner Perspektive tust du das.
Ja, also, das stimmt. Bei dir ist es, guck mal, dann schenke ich mir noch einen ein.
So,
guck mal, jetzt bin ich gerade bei einer halben, guck mal, jetzt haben wir so lange gesprochen, aber das ist auch ganz gut.
Jetzt kommen wir langsam an die schmutzigen Details.
Genau, richtig, so sieht es aus.
Komm, lass mal die sauberen Details machen. Wir haben vorhin schon gesagt, wir haben vorhin darüber gesprochen. Achso, entschuldige, du warst noch nicht durch. Ich unterbreche.
Nee, doch, mein Tagesablauf ist ganz normal. Ich stehe morgens auf, dann mache ich mir vielleicht einen Fruchtshake und dann gehe ich, fahre ich mit meinem Fahrrad. Ich bin sehr enthusiastischer Fahrradfahrer. Also ich fahre viel Mountainbike oder auch Rennrad und sowas und dann fahre ich dann zu meinem Starbucks hin, da kenne ich schon die Leute, dann habe ich meinen Kaffee und dann fahre ich wieder zurück und dann nehme ich was auf, mache Musik vielleicht lege ich mich noch nachmittags kurz hin und dann mache ich weiter. Ne? Und abends, natürlich, klar, abends, wenn meine Sessions vorbei ist, dann trinke ich mal einen Wein oder auch drei. Aber das, aber ansonsten nicht viel. Guck mal, ich denke mal darauf, dass ich, Schlagzeug ist auch ein sehr physikalisches Instrument, nicht? Also den Workout bekommst du, ne?
Wie ist es dann, wenn du den Tag über gespielt hast, produziert hast, geschrieben hast, keine Ahnung, und dann sagst du abends am Weinchen, hast du so Hangs, die mit Musik oder der Musikszene so gar nichts zu tun haben? Also so der Typ,
ja.
Kumpel, der zum Baseball gucken vorbeikommt oder
aber
so?
Aber klar, ich spiele Ping-Pong sehr gerne zum Beispiel, Tischtennis. Guck mal, ich fahre auch sehr viel hier in die Natur, also sehr viel in die Wüste zum Beispiel oder auch hier mal so, ja, hier guck mal am See oder sowas. Das inspiriert mich einfach dann auch lyrisch ein bisschen was umzusetzen. Ne?
Nee, ja, das ist wahrscheinlich auch wichtig, sowas zu machen. Ja,
unglaublich, unglaublich. Ja. Wenn du jetzt jeden Tag da nur die ganze Zeit sitzt, es gibt auch einige Tage, wo ich gar nichts musikalisch mache und einfach mich wirklich nur, zum Beispiel heute habe ich mich fast den ganzen Tag und gestern darauf konzentriert, mir ein TV-Set zu kaufen und die 3D-DVD von Kraftwerk irgendwie umzusetzen, dass ich das genauso sehen kann mit den Gläsern. weil ich so ein großer Kraftwerk-Fan bin oder sowas. Guck mal, was will ich den Menschen heute noch beweisen? Ich denke mal, meine Musik ist wesentlich, wie sagt man das, well-rounded. Gibt es da ein Wort in Deutsch, well-rounded? Sehr abgerundet geworden oder nicht abgerundet, weiß ich. Gibt es da einige Worte, die man.
Es gibt einige Worte, die man vielleicht.
Gereift, ne? Ja, ja, richtig. Und quasi nur durch Erfahrung, die man so angesammelt hat und auch dann quasi sich nichts mehr beweisen zu müssen. Es gibt wahnsinnig viele Musiker, die einfach jedes Mal denken, die müssten irgendwas Superlatives tun auf ein Album, um besser zu sein oder so. Und das ist aber gar nicht so.
Ja, aber was das angeht, das kann man jetzt, also ich meine, du hast alle Superlative schon erreicht. Was soll man noch?
Ja, aber,
also, dass Marco Minnemann mir nicht mehr beweisen muss, das ist irgendwie klar.
Ja, aber weißt du was? Für mich war das ein großer Punkt und deswegen kann ich jetzt so Alben machen wie mit Randy, die Max Stein und Minnemann 2. Das ist in meiner Hinsicht ein wirklich sehr hervorragendes Album. Also ich will mir da nicht auf die eigene Schulter klopfen. Aber wir sind da sehr zufrieden mit. Und ich denke mal, so ein Album hätte ich nicht machen können, als ich 25 war. Guck mal, wenn du jetzt so dir Musiker anguckst, wie Phil Collins zum Beispiel, oder auch aus Deutschland, Spliff. Das habe ich eigentlich immer bewundert. Ne? Die haben damals schon immer gewusst, dass es eher um die Musikalität geht, anstatt um die, sagen wir mal, um die technischen Aspekte. Und der Herwig Mitteregger ist ein sehr, sehr guter Schlagzeuger. Aber wenn du mal so Texte von ihm liest, Glaspalast oder so, das ist richtig tiefes Zeugs. Und der spielt auch dann genau das, was gebraucht wird. Phil Collins genau dasselbe. Habe ich mich gerade vor ein paar Tagen mit Freunden vor Halloween getroffen und da haben wir dann eine von den Genesis-Platten aufgelegt. Und da habe ich dann, wie hieß der Song? Just a Job to Do. Und er spielt diesen super funkigen Groove und klingt hervorragend. Und ich habe dann zu Tonje, meiner Freundin, da gesagt, aus Norwegen, mit der ich gerade auch eine Platte da aufnehme, dann habe ich gesagt, hier, hör mal hin. Das ist, was Phil Collins ausmacht. Guck mal, der spielt jetzt kein Becken auf die Eins. Jeder Drummer oder viele Drummer würden jetzt einfach hier, bumm, der ist die Eins, da machen wir ein Becken hin. Und er genau nicht. Einfach, weil er schon mit Produktion denkt. Und das finde ich unglaublich wichtig. Und das, da habe ich immer schon, auf sowas habe ich immer schon geachtet. Deswegen bin ich auch so ein großer Queen-Fan. Ne? Wenn du die dir einzeln anhörst, ist jetzt, sagen wir mal, keiner von denen ein unglaublich virtuoser Musiker, der alle möglichen Jazz-Genres beherrscht. Aber die machen was in einer Art und Weise machen sie es. Also sehr komplizierte Musik. Wenn du dir mal so Bring Back the Leroy Brown anhörst oder auch Bohemian Rhapsody, ist keine einfache Komposition.
Was müsste denn für dich in Zukunft noch kommen? Was ist so ein Ding, Marcos Future?
Oh, du, ich bin immer auf, ich bin immer aufmerksam. Und zwar, das ist für mich dieser Risikofaktor, der mir unglaublich gefällt. Also ich plane nicht wirklich. Ich lasse das einfach auf mich zukommen. Und das ist für mich das, was dieses Kribbeln ausmacht, was einfach dieser Spark ist. Ne? Also du siehst mich zum Beispiel, wenn du jetzt gerade auf Social Media guckst, mache ich jetzt gerade eine Platte mit Loida Liuzzi. Die ist eine sehr talentierte Gitarristin aus Paraguay. Die hat mich hier gerade besucht und wir haben ein paar Sachen aufgenommen und die sind sehr abgefahren. Das ist aber auch wirklich sehr cool. Und das ist sowas gefällt mir. Einfach Ausschau halten auf andere Musiker. Die müssen gar nicht mal bekannt sein, aber die müssen irgendwas zu bieten haben, was mir gefällt, was mich berührt. Und dann mache ich auch dann was. Ne? Das war bei Randy McStein so. Das ist mit Loida so. Oder auch mit Jess Lewis. Eine unglaubliche Gitarristin. eine unfassbare gute Gitarristin. Also, dass die nicht mehr, naja, also das kommt vielleicht noch. Also sie hat schon Recognition sozusagen, aber das ist, die ist wie Alan Holdsworth oder sowas, ne? Und also unglaublich unique. Also wie sagt man das noch in Deutsch? Unique ist...
Einzigartig.
Einzigartig. Du, ich verliere tatsächlich schon die ganzen deutschen Worte.
Das habe ich mich zu Anfang, also bevor unserem Gespräch, gefragt, wie das eigentlich so ist für dich, so ein deutsches Gespräch. Ich meine, du lebst seit 20 Jahren, seit 15 Jahren, 16 Jahren in den Staaten und bewegst dich sowieso in der Szene. Und ja, ich kann mir das total vorstellen.
Total.
Und du lernst natürlich auch, man fängt dann irgendwann an, Worte zu benutzen, die man vorher nicht benutzt hat, benutzt die aber dann als erstes in der anderen Sprache.
Also, ja, genau.
Aber du klingst noch relativ akzentfrei, es geht noch.
Ja, ich kann auch noch alle Heinz Erhardt-Gedichte aufsagen. Das ist auch kein Problem. Sehr gut.
Marco, wir bewegen uns ganz langsam, aber sicher auf das Ende dieses Podcasts zu, denn deine Weinflasche soll jetzt auch nicht ganz alle werden und du sollst auch mal irgendwann die Gelegenheit haben zu schlafen. Aber eine ganz wichtige Sache müssen wir noch durchziehen.
Na klar.
Denn es gibt als einzige Tradition in diesem Podcast, abgesehen davon, dass wir immer gerne Gespräche führen, gibt es das Tontalk-Freundebuch. Das Konzept des Freundebuchs ist dir bekannt. Es sind ganz simple Fragen, auf die man ganz simple oder ganz komplizierte Antworten geben kann, was auch immer. Bist du bereit?
Ja, leg los.
Das Tontalk-Freundebuch mit Marco Minnemann beginnt natürlich mit: Mein Name
ist Marco Minnemann.
Mein Spitzname:
Minne.
Haarfarbe:
Braun.
Augenfarbe:
Braun.
Meine Lieblingsstadt:
Lake Elsinore. Hey!
Didim, okay. Mein Lieblingsfach in der Schule:
Englisch. Ja, Englisch war ich immer sehr fasziniert von, ja.
Mein Lieblingslehrer in?
Ich sag mal, Frau Krech hieß die. Die war damals in der Grundschule.
Das weißt du noch?
Das weiß ich noch, ja. Erste bis vierte Klasse, aber die hat so ein sehr balanciertes und cooles und teilweise auch ein bisschen unsicheres Ding gehabt. Da war irgendwas cool bei ihr dabei. Die hat jetzt so eine Coolness gehabt und die war immer sehr nett. Ja, das kann man eigentlich sagen. Die war okay, ja.
Lieblingsfarbe?
Gelb. Nee, pass auf. Ja, gelb. Scheiß drauf, jetzt habe ich das gesagt. Gelb.
Ich beantworte diese Farbe auch immer total random, weil ich finde es total so, hä?
Ja, weißt du, das kam jetzt erstens in Sinn. Ist es wahrscheinlich gar nicht. Normalerweise, wenn schwarz als Farbe zählt, ja, dann könnte es auch nicht schwarz
sein. Das zählt, auf jeden Fall. Schwarz. Mhm. Lieblingstier?
Papageien.
Oh, das hatte ich noch nie. Okay, Papageien. Hast du Haustiere?
Nein, weil ich bin ja ziemlich viel unterwegs, aber ich hatte, bis ich so 20 Jahre alt war, immer Vögel gehabt zu Hause und sehr intelligente, wunderbare Tiere und deswegen, ich habe immer so ein Softspot für die Vogelwelt und kann die auch zähmen und die Vögel kommen zu mir und ich kann auch mit denen immer, also ich bin sehr gut mit Tieren aber Vögel haben mich immer fasziniert.
Meine Hobbys, Job zählt nicht.
Oh, Tischtennis und Fahrradfahren, ja.
Ne? Also so Sport eher ist es dann?
Eher Sport. Ich sitze nicht gerne still. Also wenn ich zum Beispiel, ich sitze gerne still. Guck mal, aber auch wenn ich jetzt, möchte ich nicht weiter großartig ausholen, aber wenn ich, guck mal, das ist komisch. Wenn ich jetzt zum Beispiel meine Recording-Session hier fertig habe oder so, meine Idee von Ausspannen danach ist dann bei mir eher im Hinterhof zu sitzen oder hier vorne im Garten und dann nehme ich meine Gitarre mit. Und vielleicht hier sowas und dann spiele ich und dann kommen wieder Ideen und dann nehme ich die auf. Aber ich bin immer irgendwie aktiv mit irgendwelchen Musikinstrumenten. Tja, und ab und zu gehe ich dann natürlich auch raus und treffe mich natürlich hier mit irgendwelchen Freunden und sowas und habe dann Spaß mit meinen Freunden und trinke ein paar Biere oder weißt du, das ist wichtig auch.
Aber so richtig, also, Couch-Potato passiert eher nicht.
Na, selten. Obwohl ich sehr gerne schlafe und auch mich nachmittags hinlege oder sowas. Nee, aber ich bin überhaupt Couch-Potato bin ich eigentlich überhaupt nicht. Also so hinsitzen und einfach irgendwie nach draußen starren und nichts tun, das ist nicht, warum ich lebe. Das macht keinen Spaß.
Absolut. Das kann ich voll nachvollziehen. Wobei ich es auch durchaus bewundere, wenn Menschen sowas können, weil es auch was sehr...
Tranquiles hat.
Ja, genau.
Nee, das kann ich auch, aber ich muss dabei irgendwie eine Gitarre in der Hand haben und irgendwas machen.
Ich esse am liebsten.
Sushi.
Ich trinke am liebsten.
Einen sehr schönen Whisky.
Scotch. Was ist für dich ein sehr schön? Ah, Scotch.
Scotch, ein guter Scotch oder ein schöner Rotwein.
Hast du einen Lieblingsscotch?
Da gibt es einige. Und zwar Guthrie und ich, also mein Gitarrist von den Aristocrats, wir trinken immer Lagavulin zusammen.
Ja, Whisky, wunderbar.
Ja, genau, super Whisky, genau, richtig. Oder Laphroaig, der 10, der ist auch nicht schlecht.
Genau, auch
Islay, ja. Ja, oh, da können wir uns gleich drüber unterhalten jetzt. So, pass auf. Und zwar, ich mag aber auch einige von den Blended. Und zwar, ich kaufe oft den Blue Label von Johnny Walker. Der gefällt mir auch ganz gut. Einige von den Speyside sind auch nicht schlecht. Also ein schöner Glenlivet 18 oder so, nicht verkehrt. Ja, die mal. Also da können wir uns gerne schon mal drüber unterhalten.
Okay,
ja.
Das wird ein extra Podcast, glaube ich, auf einem anderen Kanal.
Oh ja, oh ja.
Ja, sehr schön. es ist eigentlich immer, das ist die schlimmste Frage, meistens die schlimmste Frage, die ich meinen GesprächspartnerInnen stellen kann.
Super.
Meine LieblingsmusikerIn oder Band?
Die ich so, also überhaupt so.
Genau.
Kraftwerk als Band, weil das halt komplett out of the box ist. Und das ist ja auch wirklich überhaupt gar nicht jetzt virtuos gemeint, sondern einfach nur vom Konzept und von der Schönheit, was sie kreiert haben. Und einfach von der Stilistik, das finde ich ganz, ganz ästhetisch, finde ich sehr toll. Ryuichi Sakamoto, einer meiner Lieblingskomposer, unglaublich guter Pianist, aber auch sehr guter Komponist. Kate Bush als Sängerin und sehr, sehr einzigartig. Ja, klar, guck mal jetzt. Queen, Led Zeppelin, Frank Zappa. Ne? Interessant, dass Frank Zappa immer bei mir aufkommt. Eigentlich war Frank Zappa für mich eher so in meiner Jugend. Ne? Immer noch ganz toll. Ich glaube, ich habe alle Platten von ihm oder sowas, aber höre ich nicht mehr so oft, wie ich jetzt immer noch so andere Sachen höre, die...
Ja, aber ist es nicht oft so, also ich kenne das auch, dass man diese Platten, die man, und ich meine, du hast die offensichtlich früher gefressen, du hast die transkribiert,
ja,
und man viel gehört und man hat die Platte auch seit Ewigkeiten nicht aufgelegt, aber man hat sie noch und es ist auch gut so, dass man sie noch hat.
Ja, ja.
Fühlt sich auch und richtig wenn, an, sie noch im Schrank stehen zu haben.
Genau, und wenn auch jemand kommt und mal zu Besuch, dann spielt man auch Jazz Discharge Party Heads von ihm vor oder sowas, denken sie, hör dir das mal an oder so, ne? Aber so der Schönheit wegen oder so, da höre ich, ich komme komischerweise, ich habe gerade diesen Kraftwerk-Trip jetzt wieder. Der ist nie weggegangen. Das ist irgendwie anders. Weißt du was? Das ist eine ganz komische Sache. Und zwar, ich spiele unglaublich viele Musikproduktionen. Das ist mein Leben, ne? Und kannst du dir vorstellen, wie viel Prog-Produktionen ich gespielt habe? Und ich bin noch gar nicht mal so ein Prog-Fan. Die Leute denken, ich bin, das bin ich aber gar nicht. Also ich höre mir Jethro Tull an, aber das ist für mich gar nicht Prog, das ist für mich ein Folk-Rock, keine, weißt du? Aber die fallen in die Sparte. Selbstverständlich werde ich dafür gebucht, also entweder von Leuten, also, die
einfach... Du kannst es halt spielen, ne?
Ja, genau, entweder von Leuten, die denken, dass sie mich auf solchen Platten gehört haben oder die einfach wissen, dass ich das spielen kann, das umsetze. Natürlich werde ich dann dafür gebucht. Das macht auch Spaß, ist auch wunderbar. Aber das Letzte, was ich mir dann anhöre, ist genau die Musik, die ich dann mache oder gespielt habe, ne? Und Kraftwerk ist für mich einfach eine sehr ästhetische Band. Die haben mich schon immer fasziniert, also auch als Kind.
Kleine Notiz. Wir haben jetzt Ende 2021. Marco hört gerade viel Kraftwerk. Wir sind gespannt auf die nächsten Kompositionen, die so von ihm kommen. Mal gucken, ob wir da Influencers raushören. Ich bin gespannt. Ja,
wahrscheinlich.
Mein Lieblingsbuch.
Oh, mein Lieblingsbuch. Ich bin nämlich gar nicht so ein Leser, weißt du? Da müsste ich jetzt einfach... irgendwie entweder lügen oder irgendwie, pass auf, ich sag dir ganz ehrlich, was einer meiner Lieblingsbücher ist. Und zwar, das sind die gesammelten Werke von Heinz Erhardt, seine Gedichte. Und ich kann tatsächlich, das habe ich neulich hier der Natalie bewiesen, da haben wir quasi Gedichte von Heinz Erhardt aufgesagt. Ich kann tatsächlich alle Gedichte von Heinz Erhardt aufsagen und oder die meisten. Oder nicht die meisten, viele, sagen wir es mal so. Und das zählt auch für Loriot.
Ach guck, aber ich finde das total, also das Gesamtwerk von Heinz Erhardt als sein Lieblingsbuch zu bezeichnen, finde ich absolut legitim.
Wunderbar.
Jetzt bin ich gespannt, ob du dafür eine Antwort hast. Lieblingssportler oder Sportlerin?
Oh scheiße, da hab ich leider keine Antwort. Weil ich bin überhaupt nicht, obwohl ich ja teilweise ein bisschen Sport mache oder sowas, aber ich bin gar nicht so... Gibt es da irgendwie einen Sportler?
Also ehrlich gesagt wäre das meine Antwort gewesen. Guckst du dir mal irgendwelchen Sport an? Gibt's mal
überhaupt
irgendwas?
Nicht. Ich habe kein Team, was ich jetzt verfolge oder auch kein... Nee, das ist überhaupt nicht meine Richtung.
Super Bowl oder sowas? Gibt's was?
Nee, überhaupt so nicht. Ja, guck ich mir gar nicht an. Ich gucke auch gar kein... Ich weiß gar nicht mehr, wer überhaupt die ganzen, auch so aus Deutschland, die ganzen Sportler sind. Wie geht's überhaupt in Michael Schumacher?
Das weiß man nicht so richtig.
Weiß man nicht
die,
so, ne?
Die halten das sehr erfolgreich aus der Presse raus.
Ja, tatsächlich. Naja, scheiße, ne? Ist auch eine blöde Sache, ne? Sag ich mal, Michael Schumacher, sage ich jetzt einfach
so,
mal.
So, wunderbar. Und der kommt ja auch aus einer Zeit, in der du durchaus noch
in
Deutschland aktiv warst. Den hast du noch richtig mitgekriegt. Genau. Bis zu seinem schlimmen Skiunfall, wo man jetzt nicht weiß, was mit dem so richtig ist. Oder, liebe Hörende, belehrt mich eines Besseren und postet es gerne in die Kommentare. Meines Wissens halten die das extrem, was ich sehr beeindruckend finde, halten die das extrem aus der Presse raus, seit dem Unfall.
Ja, das ist schade.
Hast du einen Lieblingsfilm oder eine Lieblingsserie?
Oh ja, da gibt's eigentlich viele, aber da müsste ich jetzt irgendwie okay, da sage ich jetzt was ganz Blödes, aber das ist eigentlich okay. Nee, ist überhaupt nicht blöd. Und zwar der erste Film, der mich wirklich berührt hat, und zwar ist eigentlich, war The Fog bei John Carpenter 1979. Da war ich gerade mal irgendwie 8 Jahre alt.
Ich wollte gerade sagen, den hast du damals auch geguckt.
Oh ja, das hat mich total geschockiert. Der war 80, war der, ne? Genau. Da war ich dann 9 und heilige Scheiße. Also wo ich das gehört habe mit dem Schiff, das dann da hochkommt, ist mit den toten Seemännern und sowas, ich dachte mir, oh Gott. Und dann wurde das dann kam das im Fernsehen und ich musste das dann, ich wollte das mir unbedingt angucken. Wow, also das war unglaublich. Ich konnte dann nächtelang nicht richtig schlafen, du.
Ja, das kann ich super nachvollziehen.
Nach wie vor ein super Film. Also wenn ich mir den nochmal angucke, ich habe den auch dann auf Blu-ray natürlich mir gekauft. Der hat diese komische Vibe, was ich wirklich sehr ungut finde, im positiven Sinne. Und zwar John Carpenter hat damit erstmal auch seine eigene Musik gemacht, weil er ja Musiker auch ist und hat das dann komponiert. Das heißt, das ist alles in Sync. Das fand ich sehr, 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 sehr gut. Das heißt, er hat also genau das so umgesetzt. Ne?
Also in Sync meinst du also die Atmosphäre der Musik?
Synchron, so. mit den Bildern. Das hat er alles, das kam alles von ihm. Ne? Und die Atmosphäre im Film ist sehr dunkel, ne? Und mit diesem Nebel. Und ich habe mich immer schon zum Nebel hingezogen gefühlt, da ich ja Nordlicht bin. Mein Vater ist ja aus Hamburg, aus Finkenwerder. Und wir sind da oft dahin gefahren. Also ich habe mich da immer hingezogen gefühlt, zum Norden. Das hat mir gefallen. Und
dann bist du später nach München gezogen, sag mal.
Du, das war ja, und das fand ich scheiße. Klar, München ist eine tolle Stadt und sowas, aber ich bin da auch schnell wieder weggezogen dann irgendwann. Ne? Ich wollte immer am Wasser sein. Ich bin hier auch direkt am Wasser. Das ist auch wunderbar so. Aber der Film, und das kurz dann zu Ende zu bringen, das hat diese komische Atmosphäre, die einfach so, du weißt nicht, was passiert. Der ist auch gar nicht gory, der Film. Das ist also nicht wirklich so ein Splatterfilm oder sowas. Das ist einfach nur so ungut, unheimlich. Und ich bin auch dann direkt nach einem von den Joe Satriani-Konzerten, nach dem letzten, was ich mit ihm gespielt habe, vielleicht machen wir auch wieder was in der Zukunft, aber das war direkt, ich glaube, 40 Minuten entfernt von der Stadt, wo sie den Film gefilmt haben und auch wo der Leuchtturm ist. Und da bin ich natürlich dann den nächsten Tag direkt hingefahren. Und der hat die ganzen Szenen oder die ganzen Locations, die Orte genau auch so ausgewählt, wie ich mir das vorgestellt hätte. Also wirklich unheimliche Orte und der Leuchtturm. Das ist eine ganz schöne Fahrt. Ungefähr eine halbe Stunde durch nichts, durch Gras und ein paar Ranches. Und dann kommen diese Cliffs. Eigentlich eine schöne ein idyllischer Ort, aber dann auch wirklich überhaupt nicht so. Das ist ganz fernab von jeglicher Zivilisation. Das ist dann kalt, auch brutal von dem ganzen Wind, der dann kommt. Und ich habe dann das Logbuch gesehen von den Leuchtturmwärter, genau. Und die haben dann tatsächlich geschrieben, der eine, das war dann 1890 oder was weiß ich was, weil die hatten ja dann kein Internet, die hatten keine großartige Verbindung. Und die mussten dann da sein, bei Wind und Wetter, alleine. Und der eine, ich habe das alles fotografiert auch, der hat geschrieben, wenn es einen Platz wie die Hölle gibt, dann ist dies wahrscheinlich der Platz. Und das fand ich sehr interessant. Und die Auswahl war dann auch gut. Aber wie gesagt, da habe ich jetzt auch lang genug geredet. The Fog, einfach nur so. Mhm. Die originale Version, nicht ein Remake. Natürlich gibt es auch, um das kurz zu machen, The Shining ist eigentlich der bessere Film. Shining ist ein super Film, den müssen wir erwähnen. Oder Life of Pi. Hast du Life of Pi gesehen?
Das ist das mit diesem Tiger, ne?
Ja. Super Film.
Ja.
Wenn du,
Ich habe ihn nicht wirklich gesehen. Ich habe ihn so zusammengefasst. Also so, aber ich habe den Film nicht gesehen, nein.
Also falls du einen guten Fernsehapparat hast mit einem schönen Soundsystem und schöne Bilder und Blu-ray-Player, unbedingt kaufen.
Das ist eine wunderbare Frage, die immer in diesen Freundebüchern steht. Das möchte ich mal werden.
Das möchte ich mal werden. Ah, scheiße. Warte, ich hatte das gerade. Irgendwas mit einem, ich würde gerne einfach ein, wie sagt man das hier auf dem, Mensch, ich kenne das jetzt mittlerweile nur auf Englisch. Die Schiffleute, die jetzt dann zur See fahren und.
Steuermann.
Kapitän. Steuermann, würde ich mal für eine Woche sagen oder so. Einfach nur Scheiß.
Okay, ja. das hat jetzt wieder nichts mit deiner Wasseraffinität zu tun, sondern, oder doch?
Vielleicht, weil ich bin immer zum Wasser hingezogen. Du, als ich hier runtergezogen bin, habe ich direkt am Meer gewohnt. Da habe ich ein Kondo da gehabt. Und jetzt bin ich hier direkt am See mit dem Haus. Wasser hat mir immer schon zugesagt. Ja.
Steuermann Minnemann. Hoffentlich.
Ah, guter Song.
Ja,
guter Song.
Finde ich ja, oh ja, auf jeden Fall. Steuermann Minnemann. Das würde ich auf eine einsame Insel mitnehmen.
Ach, das war eine Gitarre.
Ding, ja. Check. Ja. Vorletzte Frage. Das mag ich überhaupt nicht.
Zwei Sachen, die ich überhaupt nicht mag. Eine Sache passiert meist nur hier in den Staaten und die andere Sache passiert überall. Hier sind zwei Sachen, die ich überhaupt nicht mag. Und zwar ist das, wenn Leute den Blinker nicht benutzen, wenn sie abbiegen.
Das ist aber nicht die Sache, die nur in den Staaten passiert. Ganz sicher nicht.
Oh Mann, du hast dann irgendwie vier Stop-Signs hier. Das haben wir hier in den Staaten ja oft. Diese vier Four-Way-Stop. Und dann kommt einer an und er fährt schon langsam und er steht dann schon da und du weißt, ja, ich warte jetzt auf den. Das haben wir ja hier in Amerika, ist nämlich die Sache, dass du, oder in Nordamerika oder in den USA, sage ich, weil die anderen Sachen sind ja Amerika auch, ne? Aber das kann man ja sehen, wie man will. Da habe ich eine lange Diskussion mal mit Joe Satriani drüber gehabt. Sehr interessante Sache, es war sehr cool. Egal. Aber hier ist es so, der Erste, der an der Stoppschild kommt, der fährt dann auch, ne? Und die anderen warten. Und jetzt hast du dann teilweise diese Four-Way-Stops und dann rollt da einer schon ran, der steht da und dann wartest du und dann biegt dieses Arschloch rechts ab und du denkst ja, weißt du was, ich habe jetzt irgendwie 5 Sekunden schon gestanden. Mach den fucking Blinker. That's why God gave us indicators. Und ich denke mir, also, ich bin ja überhaupt gar nicht religiös, aber genau so. This is why that, you know, this is why you have a fucking Blinker. Also sowas kann ich überhaupt nicht leiden. Also ich weiß noch, in Deutschland, da hätte man dafür einen Zettel bekommen. Und das passiert hier sehr oft, wo du dann wartest, denkst du so, guckst du und dann denkst du, du Idiot, hätte ich schon lange fahren können. Okay, und die andere Sache, die ich überhaupt nicht mag, ist, wenn ich mag sehr gerne Obst und ich kaufe sehr gerne organische Früchte und das, was ich noch
Bio,
nie verstanden.
Bio würde man hier in Deutschland sagen.
Ja, also Bio-Sachen.
Also so, genau, ja.
Organic, ja, genau. Bio-Sachen oder auch normales Obst, wunderbar. Aber die Blinker ist schon eine Sache. Aber Äpfel, wenn du jetzt einen Barcode auf dem Apfel drauf klebst und dann auch noch eine Nummer auf dem Apfel drauf klebst und dann auch noch irgendwie einen anderen Stecker drauf klebst, dass der organisch ist oder Bio ist und noch einen Stecker drauf klebst, was für ein Apfel das ist. Den Apfel sollst du essen. Und dann sitzt du da und dann machst du die Sticker von den Apfel weg, die du essen sollst, und dann musst du den noch abwaschen davor noch. Weil das habe ich noch nie verstanden. Das sind Sachen, die finde ich total scheiße.
Also, liebe Menschen, wenn ihr mal Marco Minnemann zu euch einladen wollt, ihn auf Tour seht und ihm Gefallen tun wollt, blinkt und besorgt mit dem Äpfel ohne diesen ganzen Aufklebermist. Ich kann es so nachvollziehen. Aphelia, ich kann das so nachvollziehen.
Oder? Also ich meine, was für ein Scheiß, oder? Also ich meine, du denkst dir, wirklich? Das ist doch... Das ist Essen.
Das wird die letzte Frage in Tontalk Freundebuch und im Tontalk mit Marco Minnemann. Und die richtet sich ausnahmsweise nicht an den Besitzer des Freundebuchs, was ich wäre, sondern an die Hörer und Hörerinnen des Tontalks. Und die Frage lautet, oder der Satz lautet, das wünsche ich euch.
Oh, tja, also ich wünsche euch allen viel Erfolg und dass ihr alles irgendwie macht mit purer Passion und Liebe und das wünsche ich allen. Ich wünsche, dass alle in Frieden miteinander leben können, weil das haben wir teilweise zu wenig. Leute, die konzentrieren sich teilweise auf Details, die wirklich nicht wichtig sind. Meine Antwort war das schon. Aber das sind so Sachen, die mich immer faszinieren, wie manche Menschen nie glücklich sein können, ne? Wenn sie dann irgendwie im Lotto gewonnen haben, dann ist irgendwas verkehrt mit der Fernbedienung vom Fernsehen oder sowas, weißt du, die sie nicht haben oder so. Oder dann ist irgendwas, was sie scheiße finden, was der Friseur mit ihren Haaren gemacht hat und beschweren sich oder so. Ne? Da sind Leute, die wollen ins Flugzeug einsteigen in Afghanistan und kommen nicht raus. Scheiß auf deinen Friseur und auf den ganzen Kram. Hab Spaß am Leben und weißt du, also ich meine, man muss das so ein bisschen in Relation sehen. Einige Menschen sind nie glücklich und ich wünsche diesen Menschen einfach Glücklichkeit.
Liebe Hörende, wenn ihr weitere Fragen und Kommentare zu und an Marco habt, dann müsstet ihr ihn mal auf seiner Instagram-Seite besuchen, euch seinen Kram angucken und dann könnt ihr auch mal ein paar Kommentare schreiben, die er bestimmt beantwortet.
Ja, ganz bestimmt.
Marco, ich danke dir vielmals und vor allen Dingen dafür, dass du jetzt mittlerweile müsstest bei dir mal locker 1 Uhr sein, oder ne?
Es ist gerade 2:10 2:15 Naja, fast schon.
Dann schicke ich dich jetzt in den verdienten Feierabend und vielen Dank für das tolle Gespräch. Marco Minnemann, mach's gut.
Ja, vielen lieben Dank und alles Gute an alle.
Okay. Das war's für dieses Mal, liebe Tonis. Toll, dass ihr wieder dabei wart und ich freue mich echt, dass der Tontalk jetzt richtig weitergeht. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen oder Kritik zu dieser Folge habt oder, ganz wichtig, wenn ihr Gästewünsche habt, dann schreibt das gerne in unsere Social-Media-Kanäle bei Facebook oder Instagram und E-Mails lese ich mindestens genauso gerne. Die schickt ihr bitte an podcast@gevamusic.com. Das wird natürlich alles noch in den Shownotes verlinkt. Wenn ihr jetzt noch schnell ein Like oder eine Bewertung dalassen würdet oder noch besser, wenn ihr den Tontalk mit euren Freunden teilt, dann würdet ihr mir damit einen Riesengefallen tun. Ich würde mich sehr freuen. Habt eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Euer